Paul's Guitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright, die. Was habe ich gesagt? Je nachdem, wann ich das veröffentlichen werde, ich weiß das noch nicht. Ist das jetzt die achte, nee, nicht die achte, das ist die neunte oder zehnte Folge von Paul's Guitarcast. Ob die im wöchentlichen oder zweiwöchigen Rhythmus stattfindet, kann ich jetzt gerade noch nicht sagen, ich weiß das nicht. Vielleicht spreche ich das auch mal irgendwann nochmal zusätzlich als Intro ein, weil ich das ja eh nicht einhalte und wahrscheinlich kommt diese Folge als schon als wieder mal wöchentliche Folge raus. Aber ey, ist doch völlig egal. Die letzte Folge war ja mit dem Tom Bartels. Hoffe, ihr habt Spaß mit der gehabt. Ich hatte einen sehr guten Nerd-Talk und nochmal ganz, ganz große Props an den Tom Bartels, muss ich jetzt ja sagen. Sage ich gleich warum. Weil das war richtiger fachspezifischer Talk. Hab ich richtig Bock drauf gehabt und Tom, du hast richtig Plan von Gitarren. Fand ich super. Und jetzt kommt aber direkt der nächste Tom.
Hi!
Hi! Ist die Tom-Woche. Der zweite Tom, nämlich Tom Hoppeshäuser.
Richtig, ja. Ganz genau. Einer der wenigen, die den Namen richtig aussprechen.
Echt?
Die das S nicht unterschlagen.
Dann sage ich mal Hoppelhäuser?
Ja. Ah! Habe ich, glaube ich, mehr gehört als die richtige Version.
Na, ich bereite ja. Nicht.
Ich bereite aber ich merke, ja.
Boah, so, das.
Stark. Ne?
Ey, finde ich mega und ich finde es auch cool, dass du hier bist. Weil ich ja auch. Ach, weiß ich nicht, die langjährigen Kunden, zu denen ich auch einen Draht habe, habe ich auch Bock, die jetzt zu featuren, spielst einer coolen Band und hast ja auch eine kleine Essener Musikhistorie mittlerweile, mit deinen jungen 24 Jahren.
Ja, so. Ja, wenn man mal so drüber nachdenkt, ich musste da vorhin noch mal so ein bisschen ordnen,
ja.
Wo ich überall gespielt habe und das ist ja doch gar nicht mehr so wenig.
Nee, also wir sind, glaube ich, auf, also zumindest auf drei gekommen, so, mhm. Aber können wir ja gleich noch rein philosophieren. Die wichtigste Frage, die ich dir jetzt natürlich stellen möchte, als allererstes, ne? Gitarre mal ausgeklammert. Was ist mit dem Blauen los?
Boah, Junge, ey. Pauls Schalke-Podcast.
Du bist, glaube ich, der. Also, ich habe ja bis jetzt Fußball-Talk hat wenig stattgefunden, ist ja auch völlig in Ordnung, aber du bist ein Leidensgenosse. Und deswegen. Und ich glaube, du bist wahrscheinlich noch mehr Schalke-Fan, als ich das bin, wo ich sogar noch Mitglied bin.
Ich auch.
Noch ja, genau.
Ich habe in letzter Zeit sehr oft gegoogelt, Schalke kündigen, Schalke austreten. Und dann macht man es am Ende doch nicht, ne?
Nee.
Weil irgendwie denkt man ja vielleicht auch, vielleicht kann ich in diesem Saftladen, der den HSV in allen Belangen in den Schatten stellt, mit meiner Stimme doch nochmal was bewegen.
Das stimmt.
Was abwendet, dass man da landet, wo andere Vereine vielleicht wie unser Essener Verein hier angekommen sind.
Ey. Ja. Ey, ich meine, ich bin natürlich im Freundeskreis, der hat nur, also der, da gibt es hauptsächlich bis auf ein, zwei Ausnahmen nur Rot-Weiß-Essen-Fans vor, ne? Ja. So, ey, ist so, ne, schönen Gruß an Stromkasten e.V. und die Jungs von der Hafenstraße. Ich akzeptiere euch. Nein, in eurem Dasein finde ich cool. Ich will ja auch in den Verein aufgenommen werden. Und deswegen ist man natürlich so ein bisschen in der Minderheit. Aber was gerade passiert, ist schon extrem abgefahren. Ich hoffe natürlich aber, dass sich die Mitgliedsbeiträge so ein bisschen verringern werden, wenn der Gang in die zweite Liga angetreten wird. Aber wird das passieren?
Was das wird du? Passieren. Ich eigentlich, ne, als Fan, man darf ja nicht so schwarz malen, aber also ich meine, die haben jetzt mehr Punkte Rückstand, als die Punkte haben. Und wir sind nicht mehr in der Mitte der Saison.
Ja,
und es geschehen ja manchmal Wunder, aber ich glaube, das wird keins. Mhm. Schalke kann immer nur Wunder packen, wenn es irgendwas Negatives gibt.
Das stimmt. Also genau, also ich glaube, die können alles vergeigen, wenn es darum geht, kurz vor der Meisterschaft zu stehen. Und die werden es aber nicht vergeigen, wahrscheinlich echt in die zweite Liga zu gehen. Weil ich es sehr schade finde. Habe aber trotzdem Respekt. Du hast letztens irgend so ein Meme oder sowas gepostet, der es bis nach Funks geschafft hat.
Oh, stimmt. Meine kleinen 2 Minuten auf Fame.
Ja, wirklich.
Das war großartig. Es gibt diese Doku bei Netflix, die behandelt einen Verein, der nennt sich AFC Sunderland.
Okay.
Und diese Doku ist überragend, weil die wurde gemacht, um den Verein Sunderland nach seinem Abstieg in die zweite englische Liga zu begleiten, wie er wieder aufsteigt. Okay. Und wie es halt so kommen musste, ist der Verein nicht wieder aufgestiegen. Nein, viel schlimmer, die haben den Verein eine Saison begleitet, wie er direkt durchgereicht wurde in die dritte Liga. Und am Ende hat man es dann genannt Sunderland Till I Die, weil die ganzen Fans halt irgendwie so dachten, ja gut, ich bleib halt eh dabei, bis ich verrecke. Ja. Vielleicht auch an dem Verein, wer weiß. Und ja, also da, manchmal hat man das Gefühl, es gäbe da gewisse Parallelen zu den Blauen. Und ja, irgendwie habe ich da dann diese Parallelen gesehen, habe dann da irgendwas bei Photoshop zusammengeschustert, denen das geschickt. Und dann haben die gefragt, ob sie das denn posten dürfen. Ja klar, das war alles, was ich wollte.
Da wird sie geschrieben, das ist, nee, finde ich das super.
Ja, Fünfer.
Als Desktop-Hintergrund so, ne, da gucke ich mir dann an. Ja, aber ey, und die folgen mir auf Instagram.
Ja, allerdings. Mal gucken, wie lange noch. Ich glaube, ich muss nachliefern. Aber da gibt dieser Verein ja zum Glück genug her.
Nee, wollte ich gerade sagen. Und dann wird auch noch. Aber ganz ehrlich, ich glaube, jetzt oder ein HSV gibt es nur einmal. Und die Blauen werden nicht der zweite HSV werden. Da werden die nicht.
Meinst du, wird schlimmer?
Nein. Nein, ich glaube nicht, dass es schlimmer wird. Ich weiß nicht, man sagt ja immer, ich will jetzt auch gar nicht so viel Fußball-Talk machen, aber ich unterhalte mich auch trotzdem mal gerne über Fußball. Obwohl ich auch sagen muss, Corona-bedingt ist das auch nur eine krasse Belustigung. Die Verhältnismäßigkeit finde ich manchmal ein bisschen fragwürdig, aber egal. Ich glaube nicht, dass, wenn die Blauen absteigen, vom Ausgehen, den direkten Wiederaufstieg ist unglaublich schwierig.
Ja.
So. Und das sehe zum Beispiel VfL Bochum oder auch HSV, die natürlich irgendwie Bundesliga-Aspiranten sind, aber wenn du länger als ein Jahr da drin bist, dann wird das wirtschaftlich immer schwieriger und schwieriger, weil die Gelder noch mehr wegbrechen und dann versackst du halt so ein bisschen und fährst dich dann irgendwie fest. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass so, obwohl, ey, ich erzähle gerade Scheiß so ein bisschen, weil auch was so der Verein, was für Strukturen einfach dahinter sind, gehen schon echt in Richtung HSV. Der HSV hat sich echt so ein bisschen berappelt, glaube ich, aktuell.
Ne? Die sind Erster. Also die packen es wahrscheinlich wieder hochzukommen und also ich meine, ich will jetzt nicht zu weit in die Zukunft gucken, aber ich würde jetzt nicht sagen, die schaffen das auf jeden Fall sofort oder die schaffen das in 3 Jahren,
ja.
Weil die sind so gebeutelt finanziell.
Das stimmt.
Es kann auch noch weiter runtergehen, aber wir wollen jetzt hier mal nicht zu sehr den Teufel an die Wand
malen. Nein,
Gott, ich würde sagen, auf den Aufstieg einigen wir uns, Abstieg ja, einigen genau, wir uns, so. Aufstieg meinetwegen auch, ja, aber wer weiß
wann. So, das ist halt die andere Frage, aber ey. Wir drücken natürlich, Vereinsliebe kennt keine Liga, Vereinsliebe kennt keine Liga, so kann man das sagen.
Ist ja.
Ne, wird vielleicht ein bisschen gemütlicher, man hat vielleicht noch mehr Chancen auf eine Dauerkarte.
Ey, das ist mein großer Traum, Nordkurve Dauerkarte und wenn ich dann der Einzige bin, der da steht.
Ey, so, ne, da gibt bestimmt ein paar Leute, die abspringen werden, ganz sicher, aber deswegen werden, ey, zweite Liga gar keinen Bock und da wird bestimmt was frei, so. Die Beiträge bleiben wahrscheinlich noch hoch, weil der Verein hat natürlich noch genug wirtschaftliche ne, Sachen, die er bezahlen muss. Aber ey, whatever. Aber okay, haben wir uns darauf geeinigt. Du bist Gitarrist von The Narrator.
Richtig.
Einziger Gitarrist?
Nee, der andere Gitarrist ist auch Kunde von dir.
Ach, der Jan. Alter, oh Mann.
Der ist immer noch dabei.
Ja, der ist
immer
noch dabei. Sorry, ey, sorry, Jan war gar nicht böse gemeint. Stimmt. Völlig. Hast die Jim Root Jazzmaster, so. Und jetzt, ne?
Jetzt wird wieder rausgeholt, ja.
Ey, wollte ich gerade sagen, so. Natürlich, nein. Ich habe das, glaube ich, gerade schon mal gesagt, weil ich euch immer. Ich verwechsel euch immer andauernd, was diese Bandzugehörigkeit angeht, so. Ob das. Meine ich ja gerade, als wir uns kurz unterhalten haben, ob das Breathe Atlantis ist, ob das, wie heißen sie, Elwood Stray ist, den gibt es noch, obwohl Pariah nicht so richtig, aber auch so ein bisschen, weil aber Pariah auch doch letztes Jahr, vor zwei Jahren, ausgeholfen hast. Und manchmal verschwimmt das dann immer so ein bisschen. Dann denke ich mir, stimmt, das.
Wer will es dir verdenken bei den Massen an Leuten, die hier immer irgendwie auftauchen?
Ja, aber trotzdem habe ich ja ein gutes Gedächtnis und ich kenne den ja natürlich auch so. Also das war jetzt, ich habe einfach.
Der ist aber auch nicht so groß und manchmal, ich meine, die Theke ist relativ hoch und so.
Ja, stimmt,
es
genau.
Es darf keine Podcast-Folge ohne einen obligatorischen Jan Konrad Größenwitz auskommen.
Ist das so?
Es geht nicht um Podcast-Folgen, weil generell eigentlich wird er immer für seine Größe ein bisschen klein gemacht.
Ja, du bist aber auch, wie groß bist du?
1,93, glaube ich.
Also es ist eine Traumgröße.
Ja?
Ja, für mich
schon. Man kommt ans oberste Regal dran.
Wirklich?
Man muss aber auch immer wischen, wo andere nicht drankommen.
Ja, aber ich glaube, das ist, also für mich, ich bin eine gute 10 cm kleiner, so 1,83, 1,84 ist so Durchschnittsgröße. Ich glaube noch ein bisschen kleiner als Durchschnitt. Alles so über 1,80 ist für einen Typen groß, aber so um die 1,90, wow, da beneide ich dich sehr drum, würde ich sagen.
Traum.
Ja, ey, wirklich. Das hat Vor- und Nachteile. Aber gut, ich habe den Jan gar nicht so klein auf dem Skiern.
Nein, der ist auch gar nicht so klein, aber der hat irgendwann mal so einen Stempel bekommen.
Ey, nein, der weiß das, ich hoffe, der weiß das jetzt nicht. Du bist aber häufiger hier im Shop schon gewesen. Das ist, glaube ich, dann die...
Ja, ich glaube, ich habe den auch ein bisschen hinbeordert.
Ah, war der vorher woanders?
Nee, der war nirgendwo.
Ach, okay. Hat es selbst gemacht.
Ja, alles.
Aber euren Bassisten habe ich, glaube ich, noch nicht gehabt. Kann das sein?
Den Robert, den Bass hat sie schon mal hier. Den haben wir mal, glaube ich, ganz kurz vor irgendwelchen Recordings nochmal hier
mitgenommen. Ja, ihr habt gesagt, der traut sich nicht hier vorbeizukommen oder würde sich schämen oder irgendwie sowas, weil der Bass noch nie ein Setup bekommen hat oder irgendwie sowas.
Ja, das kann sein. Ja, das stimmt, der war noch nie hier. Der wohnt aber in Oberhausen.
Ja.
Sehr weite Anreise.
Ja, kommt immer drauf an. Ich bin auch, weil die Annie wohnt ja auch in Oberhausen, bin ich auch sehr oft. So, es geht ja alles. Wir rekapitulieren den Raider 2 Gitarristen, Jan und du. Und euch gibt es seit?
2017 haben wir die erste Show gespielt. Oh. Also wir haben irgendwie 16 so angefangen, ein bisschen zu jammen,
okay,
bisschen was zu schreiben,
ja,
und haben dann irgendwann, ich glaube im Don't Panic, wie es mittlerweile heißt, da in dem Hinterzimmer haben wir dann die erste Show gespielt und das war Anfang 2017.
Okay. Und seid aber, ich meine, ihr habt doch auch dann das, so ihr den Muckefuck Contest auch mitgemacht, so,
ne? Genau.
Und bis hin zum Pfingst Open Air hoch.
Genau. Wir haben das dann gewonnen, diesen Muckefuck. Früher hieß es Rocktage und war in 4 Teile aufgeteilt, ja, also je nach Himmelsrichtung.
Ja.
Waren es 4? Ich glaube schon.
Ja, Rocktage Nord. Nee, Rock, die kamen ganz zum Schluss.
Und Werden waren die 4.
Genau,
da nämlich Nord,
West,
Ost, West und Werden.
Genau, richtig.
Ja, genau, es gab 4. Und irgendwann hat man das zusammengelegt zu einem, mit dem großen Vorteil für die Bands, dass das Finale in der Weststadthalle war. War für uns auch cool, wir durften da spielen, haben dann am Ende auch gewonnen. Zum Glück. Und dann durften wir beim Pfingst Open Air als Konsequenz daraus spielen.
Als Konsequenz.
Als sehr, sehr schöne Konsequenz.
Ey, Pfingst Open Air immer noch für ein so cooles Festival.
Ja.
Also, ne, gibt es ja auch schon Ewigkeiten und haben eigentlich auch immer, gehen halt auch mal viel mit der Zeit. Das finde ich mal ganz gut, was das Line-Up angeht. Und echt ein großes, überregional gutes Festival.
Hoffentlich. Voll.
Ja.
War auf jeden Fall irgendwie so mit, weiß ich nicht, man war ich das erste Mal da mit 14 oder so.
Wie sich das gehört.
Und dann denkt man so, boah, das war jetzt irgendwie ein Essen hier auf so einer Insel, aber die Bühne ist schon fett und die Acts sind auch ganz schön fett und hätte ich auch mal Bock drauf. Und plötzlich geht das.
Wer war Headliner am Tag? Weißt du das noch?
Boah, wer war Headliner? Scheiße, jetzt stoße ich bestimmt irgendwem vom Kopf. Ich weiß, dass Fjord da gespielt haben, die ich sehr cool finde. Das ist so eine 3-Mann.
Echt, da waren es 72. Das weiß ich nämlich, weil Fjord haben ja zweimal da gespielt. Einmal 2014, als ich mit den Groovesuckers da gespielt habe, wo der Pfingststurm war, das erste Mal. Und dann habt ihr 2018 da gespielt.
Genau, 2018.
Ja, stimmt. Genau. Und da war dann Headliner, glaube ich. Komme ich auch nicht mehr drauf. Kann ich aber auch nicht so richtig.
Mein Headliner war Fjord.
Genau, dann bin ich auch nach Hause gegangen, so, ne? Ey, ganz ehrlich, findest du Fjord cool?
Mega.
Ey, ich auch.
Hammer, oder?
Wirklich.
Wie viel sind das? 3 Leute?
3 Leute.
Ich glaube, ja.
Genau. Es sind 3 Leute und kommen ja aus Aachen. Und ich glaube, die waren auch früher... Kennst du den Emo-Keller?
Jo. Obwohl, im Keller war ich noch nie. Emo kenne ich.
Genau, so, ist ja so ein bisschen gesplittet. Also es ist halt eine Location, der Keller, also Keller ist dann logischerweise im Keller. Oh. Und haben immer die ganzen Hardcore-Shows stattgefunden. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das noch so weit betrieben wird. Und da haben Fjord schon früher gespielt. Da muss ich auf jeden Fall sagen, war ich auch nie so. Mhm. Und ich habe die dann 2014 auf dem Pfingst Open Air zum ersten Mal gesehen. Und ich bin gar nicht so der Riesenfan, was so eigentlich so Screamo angeht.
Mhm.
So, aber was die einfach machen, die haben einen richtig geilen Sound, weil die einfach so eine Wall of Sound haben. Und ich habe mich dann da echt dran gewöhnt, weil ich das eigentlich ganz cool finde und habe die echt schon eine Handvoll mal gesehen. Ich war zweimal auf dem Pfingst Open Air, dann einmal hier noch haben die auf so einem Via Con Agua Festival in der Reststadthalle gespielt, mit der Band, kennst du Leitkegel?
Boah, der Name sagt mir was, aber...
Komm, also ich weiß auch nicht mehr, ob die noch richtig gibt, auch so, weiß ich nicht, ob das so doch so ein bisschen, ich glaube, deutschsprachiger Hardcore auch ist, aber auch ziemlich cool. Und dann haben die hier auf dem Via Con Agua Festival gespielt und dann habe ich die, wann war das denn? Anfang 2019, genau, 1. oder 2. Februar, da habe ich Janik kennengelernt, auch im wow. Zack, genau. Das war, da haben wir auch Fionis angeguckt und ey, also... Die Band ist, also so dieses Wechselspiel zwischen fetten Sounds und dann immer so diese geilen Teppiche, wenn die so Clean-Passagen haben, Wahnsinn.
Ja, richtig cool. Mega cool. Dann immer noch so ein bisschen so wirsche Texte irgendwie.
Ja, genau.
Und ich find's richtig geil.
Ey, also ich freue mich, weil ich bei denen ganz geil finde, dass die, wenn die fertig sind, dann ziehen die sich ja auch komplett so Social Media mäßig, sind die, also nix, der letzte Post von denen ist irgendwie 2 Jahre her. Und du weißt dann nicht, gibt die Band noch oder gibt die nicht. Und dann bringen die einfach irgendwie wahrscheinlich wieder ein neues Album raus und sind einfach wieder am Start. So, ne? Aber die sind, ey, Fjord, Alter, richtig krass. Also gut, dann war für dich dann Fjord, also Headliner, kann man dann sagen.
Ja, vielleicht auch einfach nur, weil ich den richtigen Headliner vergessen habe. Aber die waren auf jeden Fall das Highlight.
Ja, waren die auch. Weil die auch, also brutale Band, muss ich, also ist auch das heißt, Spatenmucke gehen auch nicht immer, glaube ich, weil da auch manchmal dann zu viel, also wenn du halt nicht immer Bock auf Schreien hast oder sowas, oder, ja, Bruch, bist du mit den Deftones vertraut?
Boah, ganz wenig, ich habe da mal ein bisschen reingehört, aber eigentlich nicht.
Ja. Vielleicht bist du zu jung.
Kann sein, ja.
Ja, also, ey, ich bin, eigentlich schade, weil ich bin ein riesen Deftones-Fan. Und schon immer, seitdem ich angefangen Musik zu hören, und die Deftones ist ja immer so eine der fetten Emo- oder Metal-Bands, Emo-Metal-Bands, so, die sich immer straighter gehalten haben. Und die haben für mich auch den Charakter, die Deftones gehen auch nicht immer, weil das eigentlich immer auch so Stimmungsmusik ist. Und Fjord finde ich irgendwie auch, weil Fjord ist ja auch nicht so...
Ja, klar, wenn du jetzt irgendwie gute Laune aufstehen und sowas haben willst, ja, weiß ich nicht.
Nee, die haben ja auch eine Message, die drücken ja was aus.
Voll, ja.
So, ne, textlich und supporten hat natürlich dann total durch die Mucke. Und deswegen, ey, Alter, hätte ich mal wieder Bock, mich nicht live anzugucken. Also nicht auf die Ost.
Ja, es wäre eine der ersten Bands auf jeden Fall, finde ich.
Ey. Mega. Okay. Rekapituliere. Pfingst Open Air gemacht und ihr habt doch letztens auch, meine ich, irgendwas mit Krautsalat auch gemacht, oder?
Wir haben letztens zusammen mit Krautsalat den Stream für Sea-Watch gemacht.
Wann war das?
Das war schon ein paar Monate nach dem ersten Abbruch aller Konzerte, nach dem ersten Lockdown und so. Und dann sitzt er zu Hause, hast viel Zeit so nachzudenken.
Okay.
Was machen wir jetzt? Und was passiert so in der Welt?
Ja.
Und irgendwie, ne, man sieht dann in den Zeitungen immer so, alles wird von einem Thema dominiert. Und das ist auch ein verdammt wichtiges Thema. Ja. Das betrifft jeden klar, dass nichts anderes in der Zeitung steht. Parallel gibt es aber immer noch irgendwie ein paar andere Themen, die stattfinden, die dann aber eben ein bisschen aus der Zeitung rausgedrückt werden. Und eins dieser Themen ist halt zum Beispiel, was an den Außengrenzen der EU passiert.
Okay.
Und ne, da gibt es so eine Seite im Internet, da kannst du dir angucken, wie viele Leute in diesem Jahr schon im Mittelmeer ertrunken sind. Und wenn man sich das so anguckt und wie die immer wieder weiter steigt und im dreistelligen Bereich sich schnell bewegt und immer höher wird, dann denkt man so, ja, irgendwie redet da keiner drüber. Und das kriegt sonst schon zu wenig Publicity, wird aber jetzt immer mehr noch ausgedrückt.
Ja.
Und dann haben wir halt überlegt, ja gut, wir sind jetzt zwar eine kleine Band, aber was können wir machen, damit man irgendwie auch mal über andere mindestens genauso wichtige Themen spricht.
Ja.
Und dann haben wir halt gedacht, lass uns eine Livestream-Show spielen, aber halt nicht irgendwie, wie jede Band dann in der Zeit irgendwann mal einen Livestream gemacht hat mit guckt unser Konzert, danke, ciao, sondern halt eher was mit Sinn, also was heißt was mit Sinn, was mit noch mehr Sinn als eine reine Livestream-Show.
Ja.
Und dann haben wir halt mit Sea-Watch gesprochen die ja da ein paar Boote oder ein paar Seenotrettungsschiffe immer betreiben, die da Leute aus dem Wasser holen, die sonst ertrinken würden. Und haben gesagt, lass uns doch eine Spendenaktion zusammen machen. Also wir haben dann eben unsere Songs gespielt in diesem Livestream und haben die Leute aufgefordert, Geld zu spenden für Sea-Watch. Wir hatten dann auch jemanden von Sea-Watch sogar da. Der hat in der Mitte des Sets so ein bisschen erzählt, was gerade so passiert, was eben nicht in der Zeitung steht. Mhm. Hatten dann parallel noch einige Feature-Gäste, denen auch was daran lag, auf das Thema aufmerksam zu machen. Und haben dann am Ende halt irgendwie eine relativ, für unsere Verhältnisse oder mehr als wir erwartet hatten, eine relativ große Summe geraced für Sea-Watch. Es ging dann so um die 1400 Euro.
Cool.
Ja, und das haben wir eben zusammen mit Crowdsalat gemacht.
Die haben dann quasi das auch wahrscheinlich mitgefilmt und sowas. Und,
ja, genau. Und Die haben halt noch ein bisschen das über ihr Magazin promotet und haben das mitgetragen. Und Das war auf jeden Fall mega cool, dass sie dabei waren, wie auch alle anderen. Also Sea-Watch, alle Gäste.
Hey, also ich, wenn ich die jetzt nicht gefragt hätte, ich wusste halt, dass ihr quasi so einen Livestream gemacht hättet, gemacht habt. Und ich habe mir dazu am Rande angeguckt und dachte halt dann, wie das dann manchmal so ist, wenn du Sachen nur so halbherzig verfolgst, so, okay, ist jetzt ein Livestream, weil jetzt Corona ist und bla bla bla. Und das Krasse ist ja, wie du ja auch schon sagtest, wir haben jetzt gerade Pandemie und jeder guckt so ein bisschen, Solidarität hin oder her, jeder guckt so ein bisschen für sich selbst natürlich auch oder auch inländisch, was natürlich jetzt passiert. Und so Sachen wie aber, was auf dem Mittelmeer passiert und so was, da passiert immer weiter.
Ja.
So, und dann auch nicht erst seit gestern, auch schon vor Corona, weißt du?
Genau.
So, und wenn du dir das nicht vor Augen führst, dann gerät ja eh total in Vergessenheit, so, was ja richtig krass ist. Auch Flüchtlingscamps, die abbrennen oder sowas, Moria.
Genau.
So, und dann finde ich es dann umso geiler, wenn man einfach dann auch zu Pandemiezeiten sagt, ey, weißt du was, wir als Band, klar sind wir irgendwie davon betroffen, aber lass doch was machen, was jetzt nicht direkt mit uns was zu tun hat, sondern wir sammeln halt für einen guten Zweck und wollen das dann da reinbringen, finde ich mega cool. Richtig geil.
Ja, danke sehr.
Ja,
hat auf jeden Fall, habt uns nochmal gezeigt, dass wir da auf jeden Fall auch häufiger drüber reden müssen, dass wir mehr machen müssen, weil ich meine, das war jetzt eine Show, da haben wir schon einiges mit bewegen können, jetzt zumindest finanziell. Und da sieht man doch irgendwie, es interessiert die Leute dann doch. Man muss nur manchmal die Leute, die einem zuhören, auch ein bisschen drauf stoßen.
Klar.
Und dann kommt es ja auch an. Und deshalb, also ich würde jedem, der irgendwie auch nur eine kleine Reichweite hat, raten, mach was damit, was sinnvoll ist.
Ja, also wirklich, weil du brichst ja jetzt auch keinen ab. Und dann, wenn du auch mit anderen Leuten zusammenarbeitest, ob das Crowdsalat oder sowas ist, man kann ja dann so die Synergien einfach entwickeln.
Ja.
Und dann kommt natürlich was zusammen. Und dann darauf, ja, aufmerksam zu machen, Punkt. So. Und wenn natürlich noch was Finanzielles nochmal rumkommt, was man auch noch spenden kann, ey, umso besser. So. Jeder, was da kann, so, ne, muss man auch sagen. Und ey, ich finde das eine ziemlich coole Sache. Das gefällt mir. Und dann macht man noch was, ja, nicht nur was für sich selbst jetzt in so Pandemiezeiten, was so bandmäßig dann angeht. So, ne? Das ist so, weiß ich nicht.
Ja, haben ja alle die gleichen Probleme, ne?
Genau, also ja.
Die einen mehr, die anderen weniger.
Ja, ganz genau. So. Ja. Und deswegen, das, man muss ja, auch eine müde Parole, so, ne? Man muss das Beste halt irgendwie draus machen. Ja, so. Und natürlich ist das cool, ein Online-Konzert zu machen, aber irgendwie nutzt sich das auch sau schnell ab, finde ich. Und wenn du dann aber noch eine andere Intention eigentlich noch verfolgst, so, dann finde ich das eigentlich noch wesentlich cooler. Gefällt mir. Gut gemacht.
Danke sehr.
Ja, auch wenn ich das, wenn ich mich leider nicht damit beteiligt habe, so, shame on me. Nee, aber finde ich geil. Und geht natürlich in der Folge um dich, so, um dich als Person. Und da der Gitarren-Podcast ist, wie bist du zum Gitarrespielen gekommen?
Boah.
Harter Bruch.
Ja, harter Bruch. Also ich habe so mit 9 angefangen ungefähr.
Und, wow.
Aber jetzt nicht mit 9 direkt irgendwie da die E-Gitarre ausgepackt und angefangen zu shredden oder so, sondern ich glaube, meine Eltern, meine Mutter hatte auf jeden Fall irgendwie ein Interesse daran, dass der Junge ein Instrument spielt.
Jo.
Ich, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, ich hatte auch mal eine Probestunde Schlagzeug. Das hat auch total Spaß gemacht.
Ist aber zu
klar. Genau, also ich weiß nicht mehr, wie gesagt, ich war 9, ob meine Mutter mich da vielleicht auch ein bisschen beeinflusst hat, ja, und so dachte, okay, da braucht man total viele Trommeln. Mhm. Die muss er dann später, wenn er eine Band hat, immer auf- und abbauen. Ne, das können andere machen. Aber die dachte sich dann wahrscheinlich halt, A, ich habe hier noch eine Gitarre rumfliegen und B, ich kenne da einen, der hat Lust, irgendwie ein paar Kindern ein paar Akkorde zu zeigen. Und dann hat die mich da hingeschickt. Es war irgendwie in der Kirchengemeinde, dann saßen wir da so zu viert oder zu fünft und haben dann so Country Roads und so was immer im Kreis sitzend gespielt. Und trotzdem habe ich nicht die Lust verloren.
Und ey, geht auch schlimmer. Country Roads ist noch, kann man noch mal.
Ja, ja, aber ich erinnere mich auch an so, ich glaube, irgendwas von Otto Walkes und so war, glaube ich, auch dabei. Also, okay. Ne, will ich mir jetzt heute auch nicht mehr so raussuchen. Ja. Aber irgendwie habe ich dann zumindest so Spaß an so Wald- und Wiesenakkorden gefunden und so. Also das macht schon mal Bock, aber trotzdem jetzt mit 9, 10, 11, irgendwann fängt man ja an, dann schnappt man mal irgendwo so einen Rock-Song auf, mhm, oder so. Ich glaube, bei mir war es, durch meine Eltern waren es erst die Toten Hosen, das war aber eher so aufgezwungen, die fand ich dann cool, mhm, weil ich halt musste. Aber ich glaube, das erste Mal war dann so Green Day, wo ich wirklich so hellhörig geworden bin, ja, und so dachte, boah, da bin ich auch. Und dann kam irgendwie relativ schnell der Zeitpunkt, wo ich zu meinen Eltern gesagt habe, schenk mir, ich will zu Weihnachten nicht wünsch mir, sondern ich will eine E-Gitarre haben und sonst kaufe ich mir die halt selber. Ich hatte zwar überhaupt kein Geld dafür, ja, und war jetzt auch nicht in der Position, dann mit 11 oder 12 in den Gitarrenladen zu gehen und zu sagen, hier, ich hätte gerne eine E-Gitarre, bitte. Aber die haben das halt zum Glück dann gemacht.
Netterweise.
Ja.
Was haben die denn gekauft?
Die haben mir, da waren wir sogar vorher noch bei Musiktit, das war hier, glaube ich, auch schon mal Thema.
Ja, da gab es, oh, da, gut, aber gut, ist ja schon mal,
ja,
da gab es
ja. Ja, genau. Und da haben wir dann so eine, da haben die mir so eine Ibanez Jumpstart gekauft.
Das, also mit
einfach auch. Genau, mit so einem 15 Watt Amp irgendwie. Ja, ja, und dann habe ich erstmal irgendwie ein paar Jahre vorm Spiegel gestanden und Green Day gezockt, ne?
Mhm. Gibt, also ich muss gestehen, es gibt wesentlich schlechtere Sachen, mal anzufangen. Also, weiß ich nicht, so die Klassiker, Basket Case oder sowas, When I Come Around, gute Songs. Mhm. Oder auch die, weiß ich nicht, dann auf der neueren Sachen. Ich bin immer bei Green Day ausgestiegen, weil die gefühlt jedes Jahr ein neues Album rauskommt.
Ja, oder mal so ein Dreieralbum oder so.
Ich dachte mir auch so, boah, Alter, dieses American Idiot fand ich noch cool.
Damit bin ich eingestiegen.
So
jung bin ich.
Nee, aber ey, ganz ehrlich, ich muss dir aber sagen, so, ich bin ja auch mit eigentlich strenger mit American Idiot eingestiegen, weil die haben davor richtig lang kein Album rausgebracht.
Ah ja, gut.
So, und davor gab es, glaube ich, nur irgendwie Anfang der 2000er diese International Superhits zum Best-of-Album.
Mhm.
Und dann kam erst Jahre später diese American Idiot nämlich raus.
Ja.
Und das war dann auch mein Green Day Album, was ich auch miterlebt habe, so. Also ja, beim Release meine ich, ne? Weil die Dookie, die kam 94 raus oder rein. Ne, das war 94. So, da war ich noch, da warst du noch nicht mal geboren.
Da war ich noch nicht mal,
Alter,
geboren.
Mann.
Nee, aber die habe ich mir dann später alle gekauft auf CD, als man noch CDs gekauft hat.
Kaufst du CDs?
Nein. Also ich kaufe manchmal vielleicht auf einer Show, wenn ich irgendwie, ja, was Cooles sehe und das jetzt auch nicht die Riesenband ist, wo ich mir denke, okay, da brauche ich jetzt keine CD kaufen, aber ja, bei einer kleinen Band denke ich mir schon manchmal, dann nehme ich mal eine CD mit, vor allem, dann vergisst du es auch nicht, ne? Dann hast du die irgendwo rumfliegen,
ja,
die wird zwar nie ausgepackt, aber dann höre ich es mir immerhin auf Spotify an.
Ja gut, ey, gut, ach, will ja gar nicht so viel Zeit drüber verlieren, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich so ein Generationending, also auch, wir sind natürlich eine Generation, weil es trennen ja jetzt uns auch nur 8 Jahre. Ja,
ja.
8 Jahre so. Und ich habe trotzdem früher nur CDs gekauft. So. Und ich stehe aber auch darauf, die im Auto noch zu haben und sowas. So. Also, mhm, irgendwie ist das, finde CDs halt cool. Platten fange ich jetzt gerade so ein bisschen mit an, aber auch nicht, noch nicht ganz so richtig. Und na klar ist das dann cool, wenn du dann einfach auf einer, also ich finde es cooler, wenn du auf einer Show bist und kaufst eine CD, als wenn du dann da irgendwie einen Code bekommst, ja, den du kaufst, klar, und dann irgendwann anzufällig, nicht so cool. Das irgendwie, ich will mal in der Hand haben.
Auf jeden Fall.
So, und deswegen, ich finde aber, ey, ganz ehrlich, nochmal auf Green Day zurückzukommen, ist ein guter Einstieg. So,
ja, voll. Also ich glaube, das ganze Album durch irgendwie konntest du dir dann ganz gut geben. Manchmal dann auch so Jesus of Suburbia oder so.
Ja, mit, das ist so dieser ein langer Song.
Genau, ja. Dieses Medley, mehr oder weniger, der aus ganz vielen Parts besteht, die nichts miteinander zu tun haben.
Ja, stimmt, genau. Die hatten, das war dann so dieses Rock-Oper-Ding, was die dann
machen
wollten.
Ja.
Ja.
Die Songs waren cool.
Ey, fand ich auch und ich finde, der Einstieg ist natürlich dann cool. Okay, lieber das, wahrscheinlich dann Gio ist das, glaube ich, ne? Oder?
Mhm.
Meine ich? Oder irgendwie GRG 170, glaube ich.
Ich meine, da stand Gio drauf.
Ja, ja, ist so der, der klassische Einstiegsbereich.
Ja.
Aber finde ich eigentlich immer solide Farbe, ist eigentlich war ganz geil.
Voll, also klar, wenn du die jetzt heute in der Hand nimmst, ich habe die immer noch rumfliegen
zu Hause. Hast du die jetzt?
Klar.
Schön.
Ich habe irgendwann mal gedacht, ja, vielleicht mal, bei, wenn du mal irgendwo beim Musikvideo eine Gitarre zerhauen musst oder so.
Was?
Das würde ich dann aber doch nicht übers Herz bringen, glaube ich.
Ey.
Also die hat halt spielerisch nicht mehr so einen hohen Wert für mich.
Wieder meistens bei der ersten Pfanne so ist so, ne?
Das ja, klar.
So, ich habe ja mal, glaube ich, also meine erste richtige, die ich dann auch hatte, war eine Epiphone SG mit Schraubhals.
Mhm.
Und die liegt echt immer noch irgendwo Musikschwachsel komplett auseinandergeschraubt. Und ja, da fehlen ein paar Bühne, weil ich die mal rausgeholt habe, um zu gucken, wie das geht.
Ja.
Und die fristet da auch ein Dasein und wird sich wahrscheinlich die ganze Zeit denken, ey, jetzt bring es doch zu Ende. So, lass mich, lass mich doch nicht hier liegen.
Ja.
Und ja, also, weiß ich nicht, du wirst dich ja wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr mit so einer Ibanez dann oder der ersten Pfanne auf die Bühne stellen. So. Wahrscheinlich nicht.
Nee, eher nicht.
Aber gibt alles schlechter. So.
Auf jeden Fall, also wie gesagt, damals war das richtig cool.
Ja.
Ich meine, du hast auch keinen Vergleich gehabt.
Stimmt.
Jetzt als 12-Jähriger mit sonst nur einer alten Akustik von Mama.
Ja.
Aber hat auf jeden Fall ihren Dienst getan und war super.
Ich finde es krass, also du wirst da wahrscheinlich auch so gehabt haben, du kriegst dann deine erste Pfanne so, ne? Du machst die dann auf und für dich ist das Ding doch eigentlich perfekt, oder?
Ja, klar.
Also es gibt ja nichts, wo du jetzt dann irgendwie sagst so, das gefällt mir nicht, sondern du hast einfach so, machst die auf und denkst so, wow.
Ja klar, also erstmal ist das ja schon dieser Moment, du willst Green Day sein und
ja,
dann hast du halt eine E-Gitarre. So, dann ist doch scheißegal, ob die, was die kann oder nein, dann guckst du nicht erstmal, ob die bunt rein ist oder so mit 12.
Danke, werde ich aber extrem witzig. So. Also,
ja, nee.
Nee, man ist wirklich so unvoreingenommen. Also es ist so ein schöner Moment und ich habe wirklich, ich weiß noch, als ich habe damals im Keller gewohnt als Kurzer und habe ein Zwergkaninchen namens Schnuffel gehabt. So, der hieß so. So, und okay. Schnuffel ist ziemlich alt geworden.
Echt?
Ja, den habe ich mit 9 bekommen und ich musste den mit 21 einschläfern lassen.
Oh Mann.
Das ist Wahnsinn, ne?
Das ist krass. Und dann wurde der dann zum Handy-Klingelton. Gab es nicht diesen Schnuffel?
Echt?
Bei Jamba?
Ja, stimmt. Bei
ich meine schon, oder?
Nee.
Das war nicht deiner?
Nee, das war nicht
mein. Okay.
Also den hatte ich halt quasi zur, ich wollte das kurzer, wollte ich unbedingt ein Zwergkaninchen haben, weil meine Mutter hat einen Hund gehabt, den Amigo, so einen kleinen Yorkshire. Und der Amigo war scheiße eifersüchtig auf mich, weil der war vor mir da. Und dann immer, wenn ich ihn streichen wollte, hat er mich gebissen.
Oh.
Sehr. Also das, bin ich, nicht cool mit Hunden groß geworden, aber ich habe kein Problem mit Hunden. Ich finde Hunde mega. Aber der Amigo war halt echt kacke zu mir und dann wollte ich halt ein Zwergkaninchen haben, habe ich Schnuffel bekommen. Egal, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann, Schnuffel hat natürlich auch meine ganzen ersten Gitarrenversuche mitgemacht, logischerweise. Aber dafür ist er wirklich extrem alt geworden, weil ich sagen wollte, ist, ich habe dann diese Epiphone SG gehabt und die war für mich wirklich immer, ich habe die angeguckt und da ist nichts rangekommen. Also bis auf einmal, mir ist die mal runtergefallen, mit, so, da war ich extrem traurig, war aber nichts außer eine kleine Macke irgendwo am Griffbrett. Aber du bist damit umgegangen wie so ein rohes Ei. So.
Und ja.
Ne, ist scheißegal, ob das eine Epiphone ist, ob das eine Ibanez ist. So, die erste Gitarre ist einfach so, die ist, für dich ist die perfekt und du guckst dann, dass die auch immer quasi perfekt bleibt. Und jetzt, wenn ich, keine Ahnung, jetzt habe ich mal, dass ich eine Epiphone SG zum Service im Shop, so aus der günstigsten Serie, genau, dann war auch die, die ich auch hatte, denke ich mir so, Kackschein.
Ja, klar.
Kann man auch spielen. So, und vergessen, dass ich sowas dann auch mal hatte. Und deswegen kriege ich das, das eigentlich schlimm, was aus uns geworden ist.
Ja, wie alt warst du, als du deine erste E-Gitarre hattest?
Relativ alt sogar schon, ich glaube 12 oder 13.
Mhm.
Ja, also nicht so ein Frühwunderkind wie du.
Nee, mit 9 habe ich ja mit Akustik angefangen und dann kam auch erst so mit 11, 12 oder so die E-Gitarre. Also.
Ah, gut,
vergleichbar
eigentlich. Aber dann, ja gut, du warst ja dann schon, die ersten Griffe kannst du ja dann schon
machen. Ja, genau. So E-Moll ging gerade.
Ja, gut, der ist ja Ja, aber das war ich. Ich würde mir das. Wie ist das denn? Was war da dein zweite Gitarre?
Das war so eine LTD X-Tone.
Ach, die.
Die hat sie auf jeden Fall schon mal hier. Die habe ich auf der Pariah Tour gespielt.
Ja, genau, richtig. Stimmt.
Mhm. Ja.
Ja.
Die habe ich im Store bestellt.
Jo.
Und die kam kaputt an. Da war irgendwie der Hals. Die Kopfplatte war abgebrochen. Und oben am Hals war halt irgendwie ein richtig dicker Riss, so diagonal.
Jo.
Und dann sind wir wieder nach Köln gefahren und haben das da in deren komischer Werkstatt da zusammenleimen lassen. War aber ein guter Job.
Also, aber warte, die haben die geleimt, die haben nicht ausgetauscht?
Nee. Die haben 100 Euro Nachlass gegeben und haben die dann zusammengeklebt. Wenn man so drüber nachdenkt, würde ich das heute vielleicht auch nicht mehr mit mir machen lassen.
Also ich finde, also ist jetzt gar kein Vorwurf oder so, ich finde es halt krass, weil ich denke mir, ich glaube, ich würde dann schon sagen, wenn das nicht gerade die einzige LTD X-Tone auf der Welt gewesen wäre.
Ey, das war, glaube ich, die letzte.
Achso.
Jetzt muss ich drüber nachdenken. Die wurde nicht mehr gebaut und ich glaube, es war echt die letzte.
Ja.
Ja. Das war nämlich das Problem.
Und dann, dann hat die direkt so einen Schaden. Was ist das denn?
Ja, DHL wahrscheinlich, ne?
Aber dann, okay, dann haben die dann aber, ich weiß gar nicht, ob die, habe ich den Bruch gesehen? Aber gut, ich kann mich da kaum noch dran erinnern. Ich habe die für die Garage fertig gemacht und da war nur eine Mechanik platt, weiß ich noch. Die habe ich, glaube ich, dir noch so eine Ersatzmechanik
mitgenommen.
Und aber trotzdem krass. Also ich meine so, eigentlich hast du dann Totalschaden, wenn die Kopfplatte so, selbst wenn die nur angerissen ist oder so hat. Und immerhin um die Nachlass ist schon, ja, geht alles. Schon in Ordnung. Hast du die noch?
Ja.
Aber die ist doch auch cool.
Ja, die war mega cool. Auf der Tour habe ich gemerkt, die ist mir ein bisschen zu schwer.
Ja, war die so schwer?
Ich finde die echt schwer, die hat so einen riesen Bauch. Also für so eine eigentlich Metal-Gitarre, die ja ist mit den EMGs.
Ja, stimmt.
Dachte ich, also ich habe jetzt irgendwie noch so ein, zwei andere für so einen Kram in Benutzung und die sind halt deutlich leichter und da weiß ich dann schon, was ich daran habe.
Gut, die hat ja einen fetten Centerblock dann auch noch in der Mitte und der wird wahrscheinlich dann auch was wiegen, so gehe ich mal stark von aus. Und ich meine, ist ja jetzt auch keine 335 Jazz-Gitarre in dem Sinne, sondern ist ja schon so ein Metal-Brett. Ich muss so ein bisschen gerade an die, kennst du ja Wes Borland von den Biscuit bestimmt.
Mhm.
Der hat ja, war immer Yamaha-Endorser eine Zeit lang.
Mhm.
Und dann hat er auch so eine Offset 335-Style-Gitarre bekommen. Die erinnert mich, glaube ich, so ein bisschen, weil die ist ja so ein bisschen moderner auch geschwungen. So, ne?
Ja.
Aber auch wieder krass so, ne? Ich glaube, fast in jeder Folge, die ich bis jetzt hatte, ist jeder von euch, die jetzt hier stattgefunden haben, LTD oder ESP.
Ja, irgendwie so ein bisschen das Go-To-Ding, ne? Wenn du eine günstigere Metal-Geschichte haben willst.
Ja.
Und dann, klar.
Und du jetzt natürlich dann fällst ein bisschen aus der Reihe, ne? Mit keiner EC, keiner Viper, keiner Ryzen, sondern halt einer X-Tone.
Jo, die habe ich irgendwie mal in der Gitarre-Zeitschrift, glaube ich, gesehen.
Okay.
Ne? Auch halt, da war ich auch noch relativ jung. Und habe die dann einfach so, boah, die sieht geil aus.
Mhm.
Die würde ich gerne haben eigentlich. Und dann habe ich wieder mein Erspartes genommen, habe das zum Weihnachtsgeld, genau, habe das irgendwie noch da drauf gepackt und habe die dann bekommen in dem Zustand, in dem sie dann kam.
Ja, aber hat die denn irgendein anderer Gitarrist oder irgendeine Gitarristin auch gespielt gehabt?
So? Nee, das ist irgendwie voll das Nischending gewesen. Also ich hab da irgendwie so ein Review gesehen in der Zeitschrift. Da stand aber jetzt auch nicht, dass die irgendwer spielen würde.
Okay.
Und du findest die heute eigentlich gar nicht mehr, wenn du die jetzt googelst oder so. Also nee. Es gibt eine, die sieht enorm ähnlich aus und die spielen irgendwie total viele. Die habe ich auch schon auf vielen Jugendhaus-Shows gesehen.
Okay.
Aber irgendwie, die ist auch von LTD, aber die du siehst ja irgendwie nirgendwo und ich habe auch noch nie gesehen, dass irgendjemand anders die hatte.
Also ich glaube, ich habe auch nur, ich meine, ich hatte mal eine Anfrage, ich hatte die mal von dir natürlich gehabt zum Service und ich hatte mal irgendeine Anfrage, glaube ich, vom Typen gehabt, der sich die gebraucht gekauft hat oder sowas und wollte die überholen lassen, kriege ich auch nicht mehr ganz zusammen. Also auch eine extrem seltene Variante und vor allem, wenn die dann discontinued ist, wenn die nicht mehr gibt. Wahrscheinlich hat auch LTD die mittlerweile noch nicht wieder aufgelegt. So, ne?
Ja.
So. Ja, kann man machen.
Jo, voll gut. Also die habe ich jetzt echt schon 10 Jahre, glaube ich, habe ich die jetzt schon.
Mhm.
Und die war damals so das Nonplusultra für mich, weil ich, wie gesagt, halt von der Ibanez kam.
Ja. Mit der nächste Schritt.
Und die hat viel mitgemacht und immer noch ist die halt richtig geil.
Ja, cool. Und als nächstes dann direkt die, jetzt die Fender?
Als nächstes kam eine Washburn.
Ach, stimmt. Ja. Die habe ich auch mal hier gehabt, glaube ich. Ne?
Genau, ja.
Ja, genau. Doch.
Das war in der Frosty the Snowman Phase.
Stimmt.
Das ist ja, glaube ich, mit den Bands für dich so kompliziert, weil vieles so ein bisschen aus Frosty the Snowman entstanden ist. Weil der Ralle hat da was gespielt, ja, von Elwood Stray. Der Nils von Elwood Stray hat da zusammen mit mir Gitarre gespielt.
Ja.
Der Julle von Pariah hat da Schlagzeug gespielt.
Ja.
Und der Jochen, der Schreier, der ist halt jetzt bei Narrator mit mir. Und da kann ich schon verstehen, wenn man da nicht ganz hinterherkommt.
Warum habt ihr denn dann euch so prall aufgesplittet? Das ist ja so ein bisschen wie bei At the Drive-In. Daraus ist dann The Mars Volta entstanden und Sparta.
Sagt mir alles nichts.
Echt nicht?
Nee.
Was?
Nee.
Echt nicht At the Drive-In?
Nee.
Aber Mars Volta.
Jetzt hier. Auch nicht. Alles drei
nicht. Erst
nicht. Habe ich jetzt hier die Repair-Shop-Gemeinde gegen mich aufgebracht?
Nee, also ich glaube, auf At the Drive-In ist so auch so Post-Hardcore, so ein bisschen Screamo. Haben wir eine Reunion vor ein paar Jahren noch gehabt. Aber The Mars Volta, ich bin auch so nie so richtig mit dem warm geworden, aber die haben mehrere Grammys auch bekommen und so. Also auch eine Experimental Alternative Band.
Mhm.
Und The Mars Volta At the Drive-In ist eigentlich so eine Viva 2 Band gewesen.
Okay, nee, ist an mir vorbeigegangen.
Ja, gut, aber die haben sich auch Anfang der 2000er auch schon aufgelöst, so, ne? Und, also musste ich jetzt gerade dran denken, weil die haben sich halt auch, die haben sich aufgelöst und dann haben sie sich in zwei Bands dann so aufgesplittet. Aber die haben sich, glaube ich, auch fett zerstritten. Ihr habt euch ja nicht fett zerstritten, oder?
Nee. Nee, also das war irgendwie so ein bisschen der Julle, der hatte dann, also der Drummer, der hatte dann irgendwie parallel gesehen, dass Pariah, die dann noch relativ neu am Start waren, dass die irgendwie einen Drummer suchten und dann hat er erstmal so gedacht, ja, schadet ja nicht, wenn man sich das mal anguckt.
Ja.
Ist da dann so reingerutscht.
Ja.
ich habe dann irgendwann zusammen mit dem Fritz und ganz am Anfang auch noch mit dem Fritz, der heute der Drummer von Narrator ist, und zusammen mit dem Ralle von Frosty, als wir bei Frosty zusammen waren, habe ich dann irgendwann All About You gestartet.
Mhm.
Und parallel oder
der Ralle war bei All About You auch?
Der war, bevor wir überhaupt damit wirklich nach draußen hin an den Start gegangen sind, war der mal dann mit dabei.
Okay, okay.
Aber das war auch nur ganz kurz. Und dann haben sich irgendwie, kriege ich das selber überhaupt noch zusammen?
Ich schreibe
ja, genau, dann haben wir mit All About You halt so ein bisschen weitergemacht.
Ja.
Und die anderen bei Frosty haben dann irgendwie später sich auch ein bisschen haben dann auch irgendwie nicht mehr weitergemacht, aber da ist dann ja auch wieder Elwood Stray mit Nils und Randall draus so ein bisschen entstanden, wo dann auch wieder noch Leute dazugekommen sind und irgendwie ist das halt, dann hatte jeder irgendwann so ein bisschen so andere Sachen, wo er mehr Schwerpunkt drauf gelegt hat.
Ja.
Und so war das dann irgendwie und dann haben wir alle so ein bisschen unser Ding gemacht, aber teilweise ja dann auch wieder zusammengefunden, als ich dann beispielsweise nach All About You wieder Narrator, oder nicht wieder, sondern Narrator gegründet habe, war der Jochen von Frosty dann wieder dabei.
Mhm.
Hast du mitgeschrieben?
Ja,
einen großen Stammbaum aufgezeichnet, wie bei Game of Thrones oder so.
Ist wirklich, ihr seid einfach alle miteinander so richtig verbandelt.
Ja, das ist irre.
Wahnsinn. Ihr könnt euch eigentlich wahrscheinlich alle irgendwie austauschen und jeder kann wahrscheinlich kannst du auch jeden Song von The Pariah kannst du es natürlich, weil du da auf Tour ausgeholfen hast.
Ja, das geht noch.
Könntest wahrscheinlich auch bei Elwood Stray einsteigen.
Da habe ich mir mal ein paar Songs rausgehört, weil ich die einfach, da bin ich auch Fan. Auch ein bisschen Teenie-mäßig.
Ist das so?
Ja, richtig geil.
Ist die cool super als Narrator?
Was ist das denn für eine Frage? Nein, ich finde die parallel richtig, richtig geil. Und da habe ich irgendwie auch mal die eine oder andere Stunde vorm Rechner gesessen und mir die Songs rausgehört.
Bist du so autodidaktisch, dass du dir die gerne raushörst?
Das geht auf jeden Fall. Ich will damit nicht Elwood Stray diskreditieren, das kriege ich noch gerade rausgehört. aber ich höre gerne raus eigentlich. Ich finde, das macht Bock, wenn es jetzt nicht zu frickelig wird, dass man wirklich nichts mehr hören kann. dann bin ich auch irgendwann raus.
Klar.
Aber ich habe da eigentlich mega Spaß dran. Und ja.
Ey, kann ich, also, ne, unterschreibe ich sofort, hatte ich glaube ich in der Folge mit dem Ball auch mal kurz gehabt, wie wichtig das letztendlich ist, einfach was zur Gehörbildung und so weiter auch angeht. Und
ja.
Du dann auch erfährst, oder das Griffbrett auf einer Gitarre oder auf dem Bass wird einfach viel transparenter und du checkst einfach viel mehr.
Voll, ja. So. Und das ist wirklich nur Learning by Doing, ne?
Genau.
Also klar hilft dir das, wenn du mal Gitarrenunterricht hattest,
ja.
Wenn du da mal irgendwie ein bisschen dir Quintenzirkel oder so angehört hast, dass du weißt, wie überhaupt so Töne zueinander stehen.
Ja.
Aber ansonsten irgendwie, ich glaube, da hat mir tatsächlich auch die Lagerfeuergitarre mit 9 weitergeholfen, dass du gemerkt hast, okay, jeder Song besteht aus den gleichen 4 Akkorden. Und das war so der erste Step, glaube ich, dass man merkt, dass Raushören von Akkorden und Tonfolgen und so gar nicht so ein Hexenwerk ist eigentlich. Ne?
Nee, und vor allen Dingen auch wie nah auch die ganzen Töne meiner Gitarre immer auch beieinander liegen.
Ja.
Also so, ne, auch in den verschiedenen Lagen und wie oft du in was für einer, wie oft du ein Voicing halt irgendwie spielen kannst, in welcher Lage, was weiß ich. Das ist bei einer Gitarre alles ziemlich cool. So. Und ist relativ easy, finde ich, wenn man einmal den Bogen raus hat. Aber du musst wirklich, und das hat mir auch mal, ich weiß nicht, ob das damals der Jabba war, dann auch mal so als Hausaufgabe mitgegeben, meinst du, ey, du musst wissen, wo jeder Ton auf der Gitarre liegt. Und du musst aber eigentlich das Ding nur bei 2 Seiten wissen und dann kannst du dir das relativ schnell auch herleiten, wo der
andere, ja, klar,
ist super easy.
Ja, wenn du dann irgendwie schon weißt, so, da komme ich zur Oktave, ne, ist eigentlich immer das gleiche, bis auf eine Seite.
Genau,
dann so. Dann wird es, ne, nicht mehr komplizierter irgendwann.
Genau, Schema F so.
Ja.
Und das ist natürlich dann mega cool und nee, ich bin so vom Raushören, fand ich immer geil, weil du, ja, du checkst dann einfach viel besser und vor allen Dingen auch, du checkst auch eine Band danach ziemlich gut. Du weißt dann so, wie die arbeiten und du weißt dann zum Beispiel, gut, das ist ja bei deiner Band so, bei meiner Band so, wenn du einmal einen Song mehr oder weniger ausgehört hast, dann weißt du danach schon bei den nächsten anderen Songs, die sind jetzt, wird nicht viel anderes passieren. So, ne? Du hast da Tuning schon mal rausgefunden,
ja.
Und dann hast du schon mal, die Hälfte der Miete ist dann schon mal drin und dann kann man sich dann durchhangeln. So, klar, wenn du dir jetzt von Animals as Leaders auch raushören möchtest, ey, viel Spaß. Ey, geht natürlich auch.
Nee, das wird auch nichts bringen, weil das kann ich ja auch nicht spielen. Wofür raushören?
Findest du cool?
Ja, mega cool wäre ich aber nicht. Ich finde es cool, was die machen.
Also okay.
Wenn man mal so, ne, wenn wieder irgendwas rauskommt, dann hört man da vielleicht mal rein.
Ja.
Und ich respektiere das ohne Ende. Klar,
ja.
Wer tut das nicht, der die kennt. Und ich finde es halt mega spannend. Ich habe auch, glaube ich, mal ein Album irgendwie ein bisschen mehr gehört. Aber jetzt so, wenn ich irgendwie auf die Straße gehe und irgendwo hinlaufe, dann denke ich mir jetzt nicht, boah, jetzt schmeiße ich mal Animals as Leaders ein bisschen Hörgenuss.
Nee, also ist auch wieder so. Obwohl, die haben so ein Album, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, der Song heißt Physical Education. Und das ist so ein Song, den kannst du zum Arbeiten gut laufen lassen. Da bist du so richtig in der Saison drin. Der hat einen coolen Groove. Und manchmal ist dann aber sonst einfach auch viel Endgegner-Mucke,
ja,
was die machen, was so im Hintergrund von Tekken läuft. Ja, so, das ist, das machen die. Aber ist, ich habe da auch Respekt vor. Also was die gemacht haben, ist Wahnsinn. Oder was Tausend an Basen macht, ist Wahnsinn. Ich habe auch schon mit dem Japo mich kurz in der letzten Folge unterhalten. Mhm. Auch bin ich krass, bin ich gut.
Ja, richtig gut.
Ja, und das jetzt rauszuhören, ey, würde ich auch nicht machen. Und das reicht auch, wenn man so sich Sachen halt quasi raushört. So. Muss los?
Nee, ich wurde gerade angerufen, aber habe ich weggedrückt.
Wir können eine Pause machen.
Das ist absolut nicht wichtig. Ist nur der Fritz.
Ach so.
Kann nicht wichtig sein.
Ganz liebe Grüße an der Stelle.
Genau, Shoutout.
Genau. Nee, also ich habe ein bisschen mehr Transparenz endlich mal in euer Band-Konstrukt gefunden. Vielen Dank.
Boah, immer gerne.
So.
Das ordne ich immer. Das ist auch eine gute Übung für einen selber. Das ist dieses, kennst du noch dieses Gehirnjogging, was es früher immer gab?
Ja, klar.
Das ist so ähnlich.
Ist so. Also das, um das so ein bisschen auseinander dann zu halten. Und ja, also ich kenne euch ja auch alle, also die meisten, ne, aus den ganzen Bands kenne ich ja mit, also auch schon seit Jahren.
Ja.
Aber dann immer, ich habe dich auch zum Beispiel ganz, ganz lange, habe ich dich mit dem Ralle verwechselt.
Oh.
Ja.
musste der sich erst ein Vollbart stehen lassen oder hat das noch darüber hinaus angedauert?
Nee, also der war irgendwann auch hier im Shop so und da hat er mir einen Bass reingebracht und dann beim Rausgehen meine ich so, jo Tom, alles Gute dir. So, und dann ist der raus, hab ich irgendwie, glaube ich, genau, hat sich komisch angeguckt und dann ist mir irgendwann auch aufgefallen, er ist gar nicht der Tom. So, und dann ist erstmal der Groschen gefallen, ich bin nachher entschuldigt, wenn man so höchst unangenehm ist, aber ich habe euch irgendwie, weil ihr auch so groß seid, ich habe euch oft, glaube ich, durcheinander gebracht.
Ja, kann schon sein. Ich glaube, das hast du mir auch auf irgendeiner Show mal erzählt, wo wir uns über den Weg
gebracht haben. Ja, ich glaube, ihr habt doch hier bei der Release-Show damals von
Breathe and Lance. Zeche Karl, ja, genau.
Stimmt. Die war auch cool.
Da war
auch
die war richtig gut.
Wie lange das her ist, ne?
Ja, ey. Ich habe da letztens noch eine Instagram-Erinnerung gekriegt, dass es jetzt irgendwie, wann war das denn? 2 Jahre ist das,
glaube ich. Ja, es war im Ende Januar, Anfang Februar 2019.
Mhm. Ja. Ja, stimmt.
Ja. Nee, ich glaube, es war eher Ende Mitte, Ende Januar war das, glaube ich. Mit noch irgendeiner Band, die kriege ich nicht mehr zusammen.
Mein Gott. Hier, die. Ey, ich komme da immer drauf aus der Netz, ne? Das ist ja super peinlich.
Ey, ist nicht schlimm.
Wie heißt das? Nein, ne? Nicht, dass die das hören. Time the Evaluator, mein Gott.
Gibt's die noch?
Die gibt's noch, soweit ich weiß.
Okay.
Ja. Die machen ja so ein bisschen so gentigen Kram.
Ja. Ja.
Genau.
Kann man machen. Okay, warte. Um das jetzt einfach nochmal hier durchzusprechen. Equipment Talk ist ja wichtig.
Ja.
Also. Wir sind lange abgeschliffen. Du hast noch gesagt, noch die Washburn, wahrscheinlich so eine Parallel X wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ja.
So, genau, da kam ich dann nämlich auf die Frosty-Zeit, weil Nils und ich, die damals halt beide Gitarristen von Frosty waren, wir haben uns quasi zeitgleich eine Washburn Parallel X bestellt.
Die hat der, glaube ich, verkauft, ne?
Das kann gut sein.
Ich glaube, ich habe die letztens fertig gemacht, weil er die verkaufen
wollte. Ja, ich glaube, der hat sowas gesagt. Der hat sich da schon mal mit rumgetragen. Mhm. Ja. Genau, ich habe die noch.
Ja, die ist auch gut.
Ja. Die macht auch Bock.
Ist die mit Evertune oder?
Nee. Die hat, du hast mir da mal so eine Grover-Mechanik aufgebohrt, weil die haben irgendwie so eine Metal-Axt verkauft,
ja, genau.
wo dann aber keine tiefe, dicke Seite passt.
Ja, ja, ja.
Ja, aber das war so der einzige Mangel eigentlich, den ich festgestellt habe. Ich fand die mega cool. Ich finde die immer noch mega cool. Ja.
Auch für die Kohle finde ich echt gut verarbeitet.
Ja.
Und dann ist doch noch die gewesen, als Ola Eklund noch quasi Washburn endorsed hat, aber bevor der sein Konzept mit
Solar
Guitars
genau.
Hat. Ja. Genau. Ja.
Ja, richtig.
Ist ja letztendlich das gleiche, nur mit einer anderen Company so.
Ja.
Und fand es krass, weil der eigentlich Washburn. Kannst du die Marke vorher?
Die haben die nicht hauptsächlich Akustikgitarren oder halt so. Boah, die waren ganz lange von der Bildfläche verschwunden und haben dann irgendwann plötzlich die modernen Metal-Gitarren für sich entdeckt.
Genau, also Washburn hat eigentlich, also die namhaftesten Endorser, die eigentlich haben, ist klar Mono Bettencourt, nach wie vor immer noch, hält den immer noch die Stange. Steve Stevens, der Gitarrist von Billy Idol. Mhm. Ich habe mal, die hast du gesehen, zu Halloween hatte ich so eine Frankenstein-Gitarre gepostet. Die leuchtet im Dunkeln. So, die hatte ich dann so reverse quasi gepostet. Und da gibt es so eine limitierte Serie von Washburn. Punkt. Dann war, ich meine, ganz zu Anfang, bevor er zu Dean gewechselt ist, Dime McDarrell von Pantera hat auch Washburn gespielt. Und klar, sonst auch so, mir fallen jetzt keine anderen Namen ein, aber die Marke ist so ein bisschen untergegangen in den letzten Jahren, weil die dann auch viel so Billo-Kram produziert haben, wo du dachtest so, Alter, was ist das denn? Und so, ich habe ja noch die Washburn N4, die ist ja so aus dem Custom Shop USA so, und die USA-Modelle sind richtig geil, so geile Powerstrats. Und auch die Steve Stevens, die ich jetzt im Service hatte, wow, richtig cool. Und da habe mich echt gefreut, als die dann mit Ola Eklund dann so in den Start gekommen sind, weil die kamen zwar auch aus Fernost, aber trotzdem waren die haptisch richtig cool.
Ja, richtig so, clean, ne?
Genau. Auch richtig durchdacht, auch mit den tiefen Cutaways, dass man so in die obersten Lagen reinkommt. Haben auch trocken richtig gut geschwungen. Und dann dachte ich mir so, weil die haben sich auch im Laden drüben richtig gut verkauft. Dann hast du die auch mit Evertune, glaube ich, auch bekommen.
Mhm.
Genau. Und dann auf einmal sagt dann der Typ so, also nichts gegen Ola Eklund soll er machen, aber sagt so, ja, Freunde. Also, was heißt, ich weiß gar nicht, wie das gelaufen ist, aber ist dann weg. So, ne?
Ja. Und Aber war der da quasi in der Entwicklung irgendwie involviert, als sie die Parallax-Reihe rausgebracht haben?
Ja, ich habe mal irgendeine Story gehört, da müsste ich, glaube ich, vielleicht nochmal den Lars fragen. Ich glaube, der wusste das. Ich glaube, es stimmt nicht so richtig, dass Ola Eklund quasi sein Konzept genommen hat und gesagt hat, ich mache jetzt was Eigenes. Ich glaube, da war irgendwas anderes im Busch. Mhm. Ich meine aber schon, dass der damit sehr involviert war. Hast du die... Also natürlich wurde an vielen Ecken auch so ein bisschen dran gespart. Zum Beispiel, was für Pickups sind da drin? Weißt du, da sind da diese...
Boah, ich meine, da sind auf jeden Fall irgendwelche EMGs. Ich weiß aber nicht mehr...
Ah, nee, da erzähl ich gerade Scheiße. Sorry, da war das bei den Washburns noch cool. Mhm. Weil bei den Solars ist das zum Beispiel so, da steht ja dann drauf so Duncan irgendwie Solar Design oder sowas bei Steve Duncan. Und das sind nur so gut und günstig Pickups. So.
Mit Label von Steve
Duncan gekauft. So, der hat quasi eine optische Version rausgebracht, die dann so ein bisschen matt schwarz dann halt sind. Okay. Aber eigentlich ist da wirklich ein Economy Pickup, wo dann einfach Duncan Design quasi draufsteht, so gut und günstig. Und war auch völlig in Ordnung, ist aber machen. Aber ich glaube, der hat letztendlich nicht in der Nacht- und Nebel-Aktion die ganzen Baupläne mitgenommen, hat gemacht, so, sondern hat wahrscheinlich auch einfach so einen Geschäftssinn auch dran gehabt, weil er damit am meisten Geld dann auch verdient. So, mhm. Aber ey, um nochmal zu Washburn zurückzukommen, trotzdem, Washburn ist für mich immer noch eine der leider in Vergessenheit geratene Marken, aber einfach richtig cool. Ja. Gibt es, wie gesagt, immer noch. Ja. Wie ich auch verkauf die nie.
Nein, meinst du, die steigt nochmal im Wert, oder?
Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Aber nee, macht einfach, ist eine coole Axt, macht auf jeden Fall Bock.
Ja.
Finde ich definitiv.
Das stimmt.
Okay, dann kommt die Fender.
Dann kommt die Fender, genau. Die kam letztes Jahr in der großen Depression. Da habe ich mir gedacht, ich will mal eine neue Live-Gitarre haben.
Ja, ey, war auch immer so, ne?
Mega dumm. Nee, das war schon, also ich hatte mich schon länger damit rumgeschlagen oder getragen, dass ich irgendwie gern mal ein bisschen von diesen Super Strat Modellen weg wollte und lieber mal irgendwie was Klassisches. Ich finde halt Tele schon immer cool. Aber ne, wenn du jetzt irgendwie verzerrte Sachen spielst und irgendwie so ein bisschen feuern willst, halt auf der Bühne, dann ist natürlich schwierig, dich mit irgendeiner Tele direkt von der Stange dann dahin zu stellen.
Klar.
Und dann dachte ich mir, also es war halt so ein Projekt, ne? Dann habe ich lange keine gefunden, wo ich fand, die sieht richtig cool aus.
Jo.
Und das hat bestimmt so 2 Jahre gedauert oder so. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, ja gut, keine Lust mehr bei Kleinanzeigen jetzt zu suchen und dann noch irgendwie zu überlegen, das umzulackieren, was irgendwie aufwendig ist.
Ja.
Kaufe ich jetzt halt doch eine bei Thomann.
Ja.
Und dann habe ich, da haben wir ja dann noch relativ viel geschrieben. Dann habe ich noch mit Mitch von Pariah ein bisschen Kontakt gehabt und irgendwie ein bisschen darüber gequatscht, weil da ja das Problem war, ich wollte irgendwie eigentlich einen ordentlichen Humbucker da rein, aber da ist ja einfach nur so ein Single-Coil.
Ja, genau, normaler
Fräsung, ne? Mhm. Und dann habe ich halt irgendwie noch mit dem ein bisschen geschrieben und der hatte mir dann halt entweder Hot Race oder Lil 59 empfohlen.
Ja.
Dann habe ich den Lil 59 ja genommen und dann noch die Brücke austauschen lassen und so.
Von Babisch, glaube ich.
Die genau, ja. Mhm. Ja, und dann, ja genau, die Fender Locking Tuner hast du mir noch da dran gemacht. Aber ich meine, das weißt du ja alles. Ich hab dir die ja dann vorbeigebracht und dann hast du das alles gemacht.
Ey, ich find's cool. Ist wieder so ein Stichwort aus letzter Podcast-Folge mit dem Tom Bartels, auch da haben wir uns kurz darüber unterhalten. Ist geil, weil ich. Egal, du hast ja noch gar nicht gehört, nämlich, weil die Folge ist noch gar nicht online. Es ging aber ja darum, dass ich gesagt hatte, ich habe halt irgendwie Bock, mir mal eine Jazzmaster zu holen.
Mhm.
Und, aber die gibt es in den Konfigurationen nicht, wie ich die haben möchte. Und dann kann man klar auch überlegen, ey, dann brauchst du die selbst oder so, bla bla bla. Oder du guckst halt, was auch Sinn macht. Aber dann, du strippst die Gitarre ja trotzdem einmal komplett, so, weißt du? Genau so was habe ich ja auch gemacht.
Ja.
Ne? So, du holst dir eine Tele und fängst dann an, quasi einmal die, ja, jetzt nicht ganz auf links zu drehen, aber schon so ein bisschen so, ne?
Ja, so, genau.
Dann fand ich schon echt witzig. Also ich meine, ey, Mechaniken tauschen finde ich immer erstmal vernünftig, weil das macht Sinn, auch mit Locke-Mechaniken einfach, um ein bisschen mehr Stimmstabilität zu haben. Vollkommen. Und, aber dann, Babbage-Brücke ist schon wesentlich moderner. Was war da noch? Genau, Little 59, nimmst dann einmal so den, den Tele, das Tele-Twang so, ne? Aber du hast dann eigentlich nur noch mehr Haptik von der Tele. Und der Rest ist ja dann mehr noch so Apparatgeschichte dann halt.
Ja, ich wollte den Neck-Pickup halt auf jeden Fall behalten. Ne?
Genau, also finde
ich
auch cool. Ja.
Wir waren irgendwie vorher, kurz bevor ich mir die geholt habe, waren wir noch im Studio. Mhm. Immer noch nicht draußen, die Songs. Klassiker.
Jo.
Aber da haben wir auch ein bisschen mehr mit Neck-Pickups und so was gemacht. Und dann war ich ein bisschen angefixt. Und das war dann der Punkt, wo ich so dachte, okay, jetzt mache ich das auch echt mal. Und so kam es dann irgendwie dazu. Aber der Neck-Pickup ist natürlich auch bewusst da drin geblieben.
Jo. Finde ich auch cool. Ich habe dem, das war echt kurz bevor der, bevor alles abgesagt worden ist, hatte ich den Mitch nämlich noch, der hat so eine Sherry-Tele nämlich.
Mhm.
Und die habe ich dann auch ähnlich dann quasi auch so, wahrscheinlich hast du dich von der so ein bisschen auch inspirieren lassen, weil der hat dann auch irgendwie viel hineinbekommen.
Mhm.
Und ich glaube auch Locking-Tuners, einen neuen Sattel und so weiter, also die dann auch quasi so umgebaut. Und das ist richtig cool, also lohnt sich auf jeden Fall.
Ja.
So, und die war auch, da war doch eine, ich glaube, eine normale American Standard oder so, glaube ich auch. Ne? Jetzt auch noch nicht mal, Mexiko war da, glaube ich nicht, ne?
Nee, die kommt aus Corona.
Ja, stimmt, genau. Mhm. Den ich, ja.
Lil.
Ja, gut, ist ja Fender.
Ja, genau.
Fender-Sitz. Nee, aber trotzdem coole Gitarre. Auch in diesen. Was war das denn? Irgend so ein Orange?
Ja, so ein Honeyburst
ist genau.
Das.
Hm?
Ja, finde ich fancy. Würde ich gerne mal live spielen.
Hey, Mann. Weißt du dieses Jahr noch?
Oh, boah, weiß ich nicht. Ne? Also, ich meine, wir wissen nichts. Keine Ahnung. Ich meine, das ist jetzt wieder lustig, weil in 3 Monaten hört man sich die Folge an und denkt so, was für Trottel. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, dadurch, dass es irgendwie jetzt gerade dieses Mutationsthema gibt und gleichzeitig dieses Impfthema. Man kann immer schön viele lange und ausführliche Artikel lesen und denkt immer, man ist jetzt schlauer, aber keine Ahnung. Ne? Dann, die da oben machen ja eh, was sie wollen.
Das stimmt, ey.
Nee, keine Ahnung. Also ich würde mich natürlich enorm freuen. Wir haben eine Tour angekündigt für Oktober. Das ist die Tour, die wir eigentlich letztes Jahr im März hätten zu Ende spielen sollen.
Ey, stimmt, die musstet ihr
und
abbrechen.
Und die ist jetzt zum zweiten Mal schon verschoben worden auf Oktober dieses Jahr. Ich lasse mich überraschen. Wie du schon von Schalke mitbekommen hast, manchmal neige ich auch zu Pessimismus, aber da bin ich jetzt dann doch noch ein bisschen, ich hoffe es, aber... Ey. Wer weiß, ne? Ich glaube es jetzt nicht.
Ja, ich glaube, man kann aber ja trotzdem auch so ein bisschen, also wann haben wir jetzt? Februar, Mitte Februar. Ich glaube, umso weiter wir ins Jahr natürlich rücken, umso bessere Prognosen kann man natürlich schon irgendwann abgeben.
Ja.
Also zumindest was so der weitere Verlauf angeht. Ich glaube natürlich schon, wenn wir jetzt in den Sommer reingehen, dass so Open-Air-Klamotten stattfinden können.
Nicht vom
Ring. Oder klar. Was weiß ich, Wacken oder so, das jetzt wäre wahrscheinlich nicht, aber so kleinere Sachen so. Und da gab es ja auch im letzten Sommer Konzepte, die funktioniert haben.
Genau, viel so auf irgendwelchen, ich war in Köln auf irgendeinem alten Autohof bei einem Konzert, wo du halt dann irgendwie auf fest zugewiesenen Sitzplätzen warst, mit Abstand und so.
Ja.
Das war halt scheiße.
Ja.
Das Konzert war super, aber irgendwie war es ein bisschen seltsam, aber das wird man vielleicht wieder machen können.
Ja, denke ich auch.
Aber mehr weiß ich jetzt noch nicht. Und im Oktober, boah, keine Ahnung, Mann.
Mit wem war denn die Tour nochmal mit, die ihr gespielt hattet?
Mit Aumi Raj als Headliner.
Jo.
Co-Headliner Vitya.
Mhm.
Und Breathe Atlantis.
Da
und uns.
Also, ach, weißt du, mich interessiert es einfach.
Ja.
Ich glaube, ich war nämlich als ihr die Tour angekündigt habt oder als ihr die Tour gespielt habt, habe ich das gesehen, mit welchen Bands ihr spielt, meistens auf den Instagram-Seiten. Und ich glaube, das war bei Vitya.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob das der Sänger von denen war oder so.
Mhm.
Ist das der so christliche Psalmen und so was dann bei sich postet in seinem Instagram-Profil?
Ja, das ist der Gabriel. Der ist auf jeden Fall christlich. Der sieht auch ein bisschen aus wie Jesus.
Ja. Okay.
Ja, genau. Der war auch bei dem Sea-Watch-Ding mit dabei.
Alles klar. Ich fand, ey, ganz ehrlich, ne, wenn eine Sache gibt, worüber man, weiß ich nicht, unterhält, doch kann man sich unterhalten, aber das ist so ein Thema, was so Religion und sowas angeht. Ne?
Mhm.
Ich schmunzel da mal sowas manchmal so ein bisschen, das liegt aber nicht, ich wäre ja nicht der Antichrist oder sowas, aber ich habe halt so zu einer Kirche, obwohl ich immer noch, ich bin noch in einer Kirche drin, ich war früher Messdiener, also bin immer noch Messdiener,
ja.
So, bin da nie ausgetreten. wo ich das schon längst machen wollte. Ich bin auch von meinem Messdienerdienst nie zurückgetreten, weil ich glaube, wenn man einmal die Messdienerweihe bekommen hat, dann ist man, glaube ich, sein ganzes Leben ein Messdiener.
Ich war auch mal Messdiener.
Hast du die auch bekommen? Diese, also das Zeug auf die Stirn?
Also ich habe so ein Amulett. Kriegt man das zu irgendeinem bestimmten, kriegt man am Anfang, ne? Wenn man das wird, oder?
Ja, also du kriegst irgendwann so was wie so, weiß ich nicht, so was wie eine Weihe, kriegst du so ein Amulett.
Aber das ist nicht so eine Beförderung, sondern das ist quasi, wenn du anfängst, oder?
Ich weiß das nicht mehr. Ich war auf jeden Fall, ich könnte immer noch, wenn ich Bock hätte, zu meiner Gemeinde gehen und dann sagen, wisst ihr was, Jungs, ich will das nochmal wissen. Und wo ist die Umkleide? Und dann habe ich mir
so ein Trikot.
Genau, so ein rotes, weißes Gewand und dann will ich nochmal vor, ja. Weiß ich nicht, zumindest vor 100 Leuten nochmal spielen und dann da die Glocke nochmal läuten.
Ja, stimmt, die Shows finden statt, ne?
Die finden auf jeden Fall statt.
So. Ja.
Also, nee, ich glaube, ich habe mich, glaube ich, nur gefragt manchmal, das wollte ich nur wissen, aber da finde ich das ja, war das, ey, jedes Mal machen wir da mein. Ich wusste nur nicht, ey, ist das real? Also, oder ist das quasi einfach nur eine Inszenierung? Weißt du, was ich meine?
Also, das kann ich dir nicht genau. Also, ich gehe mal davon aus, dass es real ist. Der hat jetzt nicht auf der Tour, die jetzt leider nur 3 Shows bislang ging, ja. habe ich den jetzt nicht da irgendwie viel beten sehen oder so. Aber ich gehe mal trotzdem davon aus, dass das real ist.
Ey, ich
weiß das ja nicht.
Ich fände die Vorstellung jetzt extrem lustig gefunden. Am Ende, wie gesagt, ich muss auch gestehen, ich glaube, das war, glaube ich, Anfang der 2000er, kennst du POD?
Ja.
So, weil die waren nämlich auch, glaube ich, alle, das ist, glaube ich, eine christliche Rockband gewesen, POD, wenn mich nicht alles täuscht.
Das weiß ich auch nicht.
Also ziemlich sicher, die dann sehr Jesus-verhaftet waren oder auch SLA Dying.
Boah, yo. Aber die sind.
Ja. Also auch wenn der Sänger jetzt auch.
Oder er ist auch manchmal unchristlich unterwegs.
Weiß nicht. Also ist in Auftrag zu geben, seine Frau umbringen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das mit der Bibel zu war. Aber wohl doch, irgendwo finden wir bestimmt eine Passage, wo er das begründen kann. Die Nummer ist schon hart.
Ne? Wollte er die steinigen lassen?
Ich weiß, also ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Aber es gibt wohl. Die Band gibt es ja auch wieder, muss man auch dazu sagen.
Ja.
Ja. Und dem wurde ja auch. Anscheinend verziehen, obwohl ich die Nummer extrem krass finde.
Ich war sogar auf der Show, die dann hier noch stattgefunden hat,
in der
Turbinenhalle. Warst du da auch?
Nein, da war ich nicht.
Okay.
Wie war das?
Das war komisch, ich war total besoffen und fand es deshalb echt gut. Also, das war halt so, keine Ahnung, war auch so eine Band meiner Jugend, also ja. Meiner frühen Jugend,
ja.
Wo man dann diese ganzen In Ocean Between Us Sachen und so rauf und runter gehört hat und auch noch ein paar andere Alben danach. Und das dann so, also ich konnte die nie live sehen, weil die irgendwie nie irgendwo aufgetaucht sind, hatte ich den Eindruck.
Jo.
Und dann habe ich die das erste Mal live gesehen, nachdem der dann da aus dem Knast wieder kam. Und die auch offenbar nur in Europa touren konnten, weil in den USA wurden die ja auf einigen Festivals dann recht schnell nach Protesten wieder ausgeladen.
Jo.
Völlig zu Recht. Ich weiß nicht, ob ich heute immer noch die Karte kaufen würde, weil ich finde es schwierig, seine Frau umbringen zu lassen. Hat er nicht gemacht,
nee, das
der Auftragsmörder, der war ja eigentlich ein Cop.
Ah, okay.
Und so wurde der dann halt gepackt.
Jo.
Weil der macht das dann halt nicht. Ich weiß nicht, irgendwie hat er in dem Moment, wo man die Karten kaufen konnte und wo man dann am Ende auch dahin ging, hat irgendwie dann doch die Nostalgie überwogen.
Ey, ich kann das, also ich glaube, aber gut, eigentlich ist das ein spannendes Thema, möchte ich zwei Fragen gerne fragen zu wollen. Wie du das siehst, weil man kann halt ja auch andere Bands noch ummünzen. So,
oh, ja.
Also ich nehme jetzt, also ganz ehrlich, ich glaube, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, nehmen wir die Lost Prophets. Die sagen ja was bestimmt. Obwohl die eher gut ist auch nicht richtig deine Zeit.
Ja, der Name auf jeden Fall. Ich habe da aber gerade nicht die Story.
Die Lost Prophets war auch eine Band der Anfang Mitte 2000er und die wurden dann mega gehypt, weil die ja, auch so ein bisschen so Emo, Pop-Emo auch da teilweise hatten, mit so Rock-Elementen da noch drin. War wohl früher auch mal eine Hardcore-Band, aber war dann irgendwann so ein bisschen so Stadion-Mucke, so ein bisschen. Mhm. Ne? Und mich haben nie so richtig gekickt, die waren aber 2004 zum Beispiel unter anderem, waren die Support auch für Metallica und Slipknot.
Oh.
So, als die dann, ich weiß, da war ich 2004, habe ich Metallica in der Köpi Arena, Feldhins Arena angeguckt. Davor waren Slipknot und davor waren die Lost Prophets. So, genau. Und die Lost Prophets waren natürlich richtig gehasst, weil keiner Bock auf die hatte. Was aber viel schlimmer ist, es hat sich mal herausgestellt, dass der Sänger von den Lost Prophets einfach auf Baby steht.
Das habe ich schon mal gehört.
Genau. So. Ja. Und der ist dann dafür auch verurteilt worden. So was da stattgefunden hat, weiß ich nicht, aber einfach richtig üble Nummer. Und dann ist natürlich over. So, ne?
Ja.
Und dann gab es, hatte ich ja noch Folge mit dem Jakob auch kurz gehabt, mal eine Band erwähnt gehabt, die sich aus politischen Gründen auflösen mussten, ohne jetzt den Namen nennen zu wollen, so. Hier aus der Umgebung auch. Oder jetzt aktuelles Beispiel, Marilyn Manson.
Ja.
Anderes Beispiel, Pantera zum Beispiel, ja. Mit, wie heißt das, Phil Anselmo,
Leo.
So mit Parolen und so. Und wo zieht man dann, also zieht man da eine Grenze, sagt man dann, höre ich mir das noch weiter, weil es geht um die Musik, oder sagt man einfach so, ey, nee, da ist man, muss man einfach aussteigen.
Also ich finde, klar, wenn du jetzt das bei Spotify streamst oder so, dann ja. Verdienen die zwar auch noch ein bisschen was daran,
ja.
Aber ich finde, es ist irgendwo nochmal eine Grenze zwischen selber privat hören, weil man es irgendwie rein musikalisch noch cool findet, klar. Und aktiv unterstützen, indem man wirklich was von denen kauft, bis hin zu einer Konzertkarte, wo man dann, da stehen die ja vor dir und du jubelst denen zu.
Genau.
Und ich meine, As I Lay Dying ist noch nicht so lange her, da war ich halt auch da,
ja.
Und fand das mega geil und hab das total gefeiert.
Ja.
Wie gesagt, ich weiß nicht, heute müsste ich glaube ich nochmal drüber nachdenken. Ich finde es wahnsinnig schwierig und eigentlich finde ich, sollte so jemand eigentlich keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. Also es ist, man kann natürlich sagen, das ist ja nicht mein Problem, was der ja. Privat macht, ne? Aber wenn es dann halt wirklich irgendwie in Richtung von irgendwelchen sehr harten Straftaten geht, die andere Leute betreffen, wie zum Beispiel die Frau von Tim Labises oder irgendwelche Babys bei dem Lost Prophets Typ, ist halt die Frage, ob man die supporten will, ne? Ob man denen eine Bühne geben möchte.
Ja.
Andere haben jetzt nicht nur im Privaten vielleicht irgendwie was verbrochen, sondern tätigen immer wieder Aussagen, die nicht cool sind,
ja.
Da ist dann auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sagen würde, also wenn die Aussagen irgendwie nicht oder wenn die gegen das sprechen, was ich denke, auf keinen Fall so, dann bin ich raus.
Ja,
ja, aber ich glaube, das ist immer eine Einzelfallentscheidung.
Ich gebe dir da völlig recht, ich glaube so, also ich würde ja schon sagen, obwohl ich auch genug Stimmen kenne, die dann sagen würden, so, ey, kannst du nicht machen, so, Pantera ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die werden nie wieder live spielen, so,
ja.
Davon sind zwei Mitglieder einfach schon platt. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn es die Band davon geben würde, ja, also ich finde den Punkt spannend, denn du sagst, wenn man aktiv wenn unterstützt, dann so, ne? Und dann das Fan sein, wo ich denke, ey, die haben für mich so fette Songs geschrieben, finanziell muss so oft zu Kreuze gekrochen, nach den Aussagen, die er getätigt hat, würde ich dann sagen, ja, okay, gucke ich mir das nochmal an. Oder jetzt nehmen wir Marilyn Manson so gerade, der in aller Munde letztendlich ist. So, ne? Und ich meine, ich habe Manson auch schon zweimal, glaube ich, live irgendwie auf dem Festival gesehen. Und ich meine, das wird ja da auch schon alles stattgefunden haben, wenn da alles stimmt, was ihm vorgeworfen wird. Mhm. Wobei ich mir schwer vorstellen kann, wenn du so viele Anschuldigungen hast. Jetzt kann auch Dieter von Tessi, die Ex-Freundin oder Ex-Frau von dem sagen, was sie will, dass sie sowas nie erlebt hat, aber warum sollte das nicht stimmen, wenn einfach so viele Leute oder so viele Frauen dann einfach gerade sagen, so, weißt du?
Ja, voll sehe ich genauso.
So, ne? Und wenn sich dann jemand dann so einfach nur ein Statement dann droppt, aber ich meine auf der anderen Seite, was heißt du, wir sind nie erfahren? Ich würde mich natürlich dann mehr der Seite anschließen, wo ich sage, ey, du hast hier so viele Anschuldigungen von so vielen unabhängigen Personen, so. Come on.
Es gibt halt auch echt viel Musik, die man sonst hören kann.
Ne? Genau, so, ne? Und da ist einfach auch die Hochzeit von Marilyn Manson einfach auch schon eh längst vorbei. So, ne?
Ja.
So, von daher, aber trotzdem, ey, du kannst das ja noch übertragen, ich will mit der Anni mal irgendwann darüber unterhalten. Oder weil die mal irgendwann, vor Jahren glaube ich mal, auf einer 187 Straßenbahn schon gearbeitet hat. So.
Mhm.
Und ey, das ist halt gar nicht meine Mucke. Und die hatte dann mir ein Video gezeigt, weil die das von der Seite aus gefilmt hatte. Da kamen, glaube ich, die haben da irgendwie mit irgendeinem Typen, wie hieß der, Raf Camora oder so? keine Ahnung, die haben so einen Song mit dem gemacht, mhm, und dann wurde Jesus gerade aus dem Knast entlassen. Und dann kam der spontan auf die Bühne und alle sind völlig ausgerastet. So, ne? Und ich denke mir so, naja, ey, also wenn du anguckst, was der Typ so für ein Vorstrafenregister hat, so, und alle feiern das immer mega ab von wegen 187 Straßenbande, weiß ich nicht.
Ja, also ich meine, ich kenne jetzt von Jesus nicht die kriminelle Historie, ja, außer dass jeder, der den kennt, weiß, dass der irgendwie einiges an Dreck am Stecken hat. Ja. Für mich persönlich war der am Ende, als der irgendwann mal ein Video davon gemacht hat, wie der einem Schwan einen Schädel gegeben hat.
Ja, stimmt, ich hätte ja, das
habe ich auch mal gehört. Ja. Also ich finde die musikalisch eh kacke,
ja,
aber ja, was ich so persönlich von denen jetzt sagen würde, glaube ich auch. Ja. Jetzt so zumindest rein öffentlich. Und ja, also da bin ich auch raus bei so einem Typ. Aber das heißt jetzt nicht, jeder, der irgendwie mal eine Straftat begangen hat, muss sofort gecancelt werden oder so.
Ja.
Sondern wie gesagt, man muss sich einfach angucken, was man so wissen kann über die Person, was so öffentlich ist. Und dann muss man halt für sich beurteilen, ist halt jetzt cool genug, dass ich das in irgendeiner Form unterstütze, dass ich die Musik höre oder halt nicht. Kann man nicht pauschal sagen.
Genau, also ich glaube auch, ich will auch vorsichtig sein, weil mich kickt 187 Straßenbande jetzt einfach null. Ich höre aber auch noch genug Mucke, ob da jetzt amerikanische Rapper oder irgendwelche Hip-Hop-Kombos sind, wo ich auch weiß, ganz ehrlich, die Leute haben auch eine Scheiße gebaut. Und ich höre es ja trotzdem. So, ne, also ich würde jetzt mal schon sagen, wenn ich mir irgendwie, Tupac anhöre oder irgendwie Notorious B.I.G., ey, Alter, die haben sich gekriegt. So,
ja.
Und ich sage dann trotzdem, oh geil, ist Oldschool-Hip-Hop. Stehe ich mega drauf, ne? Aber die werden genug Scheiße gebaut haben und die saßen schon im Knast.
Ja, klar. Also, oder im Deutschrap gibt es auch genug Beispiele, ne? Und trotzdem,
genau,
würde ich halt jetzt, also ich finde es halt irgendwie, wir haben ja auch ein Rechtssystem, was darauf basiert, dass man nochmal eine Chance kriegt. Ne? Genau. Du sitzt dann Strafe ab, dann ist gut.
Ja.
Wenn das jetzt halt ein Ding war, wo ich sagen würde, nee, ist mir zu krass, dann höre ich es halt nicht.
Ja.
Aber ich würde jetzt nie kategorisch sagen, okay, man war im Knast, der kann kein guter Mensch sein.
Und ich meine, unser Leben ist ja noch lange genug, so, er weiß bei uns noch alles.
Ja, eben,
so,
ne?
Muss man auch dazu sagen. So, keine Ahnung, vielleicht ist es in 2 Jahren illegal, wenn man sich hier zu zweit trifft, weil die Pandemie alles noch viel länger ist. Und wer weiß, was da noch alles kommt. Obwohl, naja, wäre alles zu dystopisch auch betrachtet. Aber ey, man weiß das nicht. Nee, Quatsch. Ich glaube, wir können uns schon darauf einigen, also sowas wie Lost Prophets oder sowas oder Marilyn Manson, das ist schon finster. So,
ja, das ist dann klar.
So, ich werde aber trotzdem, gut, der eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ich würde trotzdem ja noch sagen, ich würde jetzt nicht sagen, ey, alles, was Marilyn Manson vorher gemacht hat, ist scheiße. Also,
nein,
wäre dumm, wenn man das sagt. So, ne?
Nee, man kann ja auch sagen, musikalisch ist halt geil, aber ich finde den Typen einfach nicht mehr cool,
genau,
und höre es nicht mehr,
richtig,
oder so. Oder ich höre es noch, ist ja auch egal.
Ja, aber, genau, richtig.
Auf jeden Fall, also man kann ja, ich werde bei SLA Dying auch sagen, klar, die Songs sind richtig dick, ja, aber trotzdem muss ich es ja nicht irgendwie supporten.
Nee, genau, man kann ja einfach eine klare Grenze machen.
Ja.
So, ne? Aber ey, trotzdem spannendes Thema. Wie sind wir darauf gekommen?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Doch, weil ich hier nach dem Sänger gefragt habe, ob das stimmt mit den Jesus-Attitüden.
Oder ob stimmt.
Der, genau.
Oh, das ist aber eine.
Sinnvoll. Ey, na, aber mich hat es natürlich nur interessiert und ich glaube letztendlich auch, das habe ich nicht ausgeführt. Ich will aber jetzt gar nicht irgendwie. Mich hat es, glaube ich, echt nur interessiert, weil ich mir manchmal echt nicht sicher bin in der heutigen Zeit, wie viel manchmal Show ist oder wie viel halt nicht so. Und das dachte ich, da kannst du mir beantworten.
Ja.
Gut, du hast mich jetzt nicht beten sehen, aber.
Ja, genau.
Heißt ja auch nichts.
Das war halt, also wir haben uns ja klar, die Breathe Atlantis-Leute kannte ich jetzt oder kannten wir, aber ansonsten haben wir uns halt wirklich nur oberflächlich da alle kennenlernen können mit den Leuten, die sich da noch nicht kannten. Genau, ja.
Jo.
Also auch Mirage, Vidya, Breathe Atlantis und
okay.
The Narrator.
Achso.
Und mit den Leuten, die du da nicht kennst, kannst du dich dann halt auch auf 3 Shows noch nicht so richtig dicke anfreunden.
Das stimmt. Wie lange wäre der Run gewesen?
14 Shows wären es gewesen,
jo,
halt immer so Wochenend-Dinger,
ja, ja,
also so 3-4 Shows immer am, ja, Stück. War halt nicht, dann kommt vielleicht noch, ich hoffe. Also ich hoffe, es klappt.
Ja,
ja,
also wann auch immer, aber denke ich schon. So, hoffentlich haben sich Breathe Atlantis bis dahin dann auch, müssen sich ja, glaube ich, auch gerade neu formatieren.
Mhm.
Oder weißt du schon neu? Weißt du schon.
Nee.
Achso, okay.
Nein. Ich weiß nichts.
Da müssen wir nachher rausschneiden. Die haben wir schon jetzt neun. Obwohl ich weiß nicht, ob der Janis, glaube ich, da Gitarre spielt oder.
Das weiß ich auch nicht. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie da, ob da jetzt irgendwie rumgerutscht wird oder so. Oder ob die einfach nur einen neuen Gitarristen oder eine Gitarristin suchen.
Stimmt. Ah, da wird sich ja zeigen. Hoffe ich auf jeden Fall für die, weil die Band cool ist. Und
ja.
Gibt's ja auch schon lange.
Boah, die sind schon richtig lange am Start, ne?
Ja, total. Also wirklich. Kenne ich auch schon seit, weiß ich nicht, 6, 7 Jahren oder sowas. Also jetzt nicht persönlich, so erst seit kurzem. Aber auch nette Typen und ja. Gute Mucke. Und ja, würde ich mir wünschen. Ey, Tom, wir müssen mal pissen.
Ja.
Ist das in Ordnung?
Das ist vollkommen in Ordnung.
Und dann hören wir uns gleich wieder.
Ja.
Da sind wir wieder. Frisch aus der Pinkelpause. Was haben wir gerade erzählt?
Ja, das habe ich mich jetzt auch gefragt. Du hast vorhin, glaube ich, schon gemerkt, dass ich ein sehr kurzzeitiges Kurzzeitgedächtnis habe. Wir hatten gerade schon mal die Frage, wo wir waren. Ich habe immer noch keine Ahnung.
Ich glaube viel. Ach ja, noch, war nochmal der letzte Tourrun, der hoffentlich irgendwann nachholt wird.
Ja, genau, stimmt. Ja.
So, ey, wissen wir nicht. Ich möchte mich aber gerne mit dir über eine Geschichte unterhalten, die wir beide, auch wenn wir uns da noch nicht kannten, mitgemacht haben. Wir sind ja beide auch, also The Narrator in allen Ehren, auch wenn er eine fette Tour natürlich hat, aber wir bewegen uns ja oft auch leider in den gleichen Locations. So, ne? Auch wenn wir musikalisch natürlich alle was Besseres verdient hätten,
ja, klar.
Wie das immer so ist. Aber diesen Jugendhaus, ja, die Jugendhaus-Shows sind natürlich immer mehr als präsent, leider Gottes.
Auch wenn die präsent.
Okay, ja. Ne? Und wir haben irgendwann, aber da hast du noch bei Frosty the Snowman gespielt.
Genau.
Boah, hätten wir mal fast eine Bühne zusammen beim legendären Gig.
Es sollte nicht sein.
Es sollte nicht sein, ey, ihr habt auch alles richtig gemacht. Auf jeden Fall gab es vor Jahren mal vom Helmholtz-Gymnasium hier in Essen, was war das? So ein Sommerfest oder so? Oder Schulfest?
Ja, halt ein Schulfest. Ne? Was machen Schulen so für Feste? Irgend so eine Veranstaltung.
Genau, so. Und da wurden dann wir mit 94X gefragt und ich weiß gar nicht, ob da noch andere Bands noch waren. Also ihr auf jeden Fall mit Frosty the Snowman.
Mhm. Und ich weiß auch nicht, ich bin mir nicht sicher, ob da noch irgendjemand war. Ich weiß auch nicht, wie da das Booking abgelaufen war.
Boah, das ist schon so lange her. Ich weiß, wir haben irgendwie eine E-Mail-Anfrage bekommen von irgendeinem Typ, wahrscheinlich einer, der noch, also ich würde mal sagen, der saß in der Schülervertretung oder ja. Schülerinnenvertretung und hat dann da Bands aus der Umgebung abgeklappert und der hatte uns dann die Running Order geschickt, als wir zugesagt hatten und hat uns dann samstags morgens um 10 Uhr auf dieses Festival gebucht. Wow. Also, haben wir natürlich nicht gemacht, haben wir gesagt, ey, wir spielen gerne am Nachmittag, aber nicht um 10 Uhr morgens. Und ich glaube, ihr solltet nach uns spielen, wenn mich alles täuscht.
Ja, ich glaube schon, ja. Ich erinnere mich, dass wir da dann standen, als ihr gespielt habt und uns dann so ein bisschen beraten haben.
Ja. Und deswegen, weil das war, glaube ich, der Gig, wo wir ins absolute Leere gespielt haben, weil das von jetzt auf gleich so krass am Pissen war, also unglaublich.
Wart ihr nicht sogar unter freiem Himmel? War die Bühne nicht sogar, oder?
Ja, also das Ding war so. Ich erinnere mich noch gerne daran, dass wir... Also die Bühne war so eine, ich weiß nicht, ob das ein Truck war oder so ein Container war, ich krieg das gar nicht mehr zusammen. Nee, das war ein Anhänger, so. Das war ein Hänger und der hatte so ein ganz leichtes Vordach gehabt, aber hat natürlich nicht den letzten Meter der Bühne bedeckt. Also da, wo man eigentlich steht. Und es hat so gepisst, dass dann irgendwann natürlich alles von dem Vordach, weil das so eine leichte Neigung hatte, hat alles natürlich auf dem auf die Bühne natürlich dann getropft ist und der Marc irgendwann Schiss hatte, dass wir gleich einen Stromschlag bekommen, weil sich eine riesige Pfütze schon auf seinem Effektgerät dann gebildet hat und so. Und wirklich, wir haben jetzt absolut nichts gespielt. Links von der Bühne ist da so eine Art Foyer gewesen,
ja.
So, wo dann die Leute dann nur darunter standen und die sich dann seitlich angeguckt haben und es stand keine Person vor der Bühne. Niemand.
Oh Mann, ja.
War das ein bitterer Gig? Also wirklich. Also, dass man den da durchgezogen hat, Wahnsinn.
Ey, Hut ab.
So. Und wir hatten ja auch richtig Bock gehabt, so. Und ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, was da irgendwie an Equipment oder so war. Ich glaube, wir haben auch fast alles selber mitgebracht oder sowas.
Ja, das ist nicht mehr. Also, ich weiß gar nicht, wir wurden da auch irgendwie von irgendeinem Typ angeschrieben. Ich würde fast behaupten, es war der gleiche wie bei euch.
Würde ich auch sagen, ja.
Irgendjemand von der Schule da halt.
Ja.
Und ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt da die Mails beantwortet habe oder so, aber wie das halt so ist, hat man ja dann irgendwelche Anforderungen, die man im besten Fall in Form eines Riders dann zum Veranstalter schickt.
Ja.
Haben wir auch gemacht. Kam auch dann, glaube ich, erstmal jetzt kein Widerspruch oder so. Also da kam jetzt nichts von, nee, das können wir aber nicht liefern und das auch nicht. Nichtsdestotrotz konnten die nichts, was da drauf stand, liefern. Und wir sind nun mal, also mit Frosty waren wir halt auch eine Band, die spielt sonst nur Jugendhäuser. Wir haben auch, glaube ich, nie was anderes gespielt als Jugendhäuser. Und du hast ja keine Anforderungen, was da sein sollte. Ist halt irgendwie eine PA und Strom und im Idealfall ein Dach.
Ja.
Und ich meine, jetzt an deiner Erzählung zum Dach merkt man schon, das war schon schwierig.
Exakt.
Und also ich kann mich nur noch halt daran erinnern, dass wir, während ihr da vor null Leuten, beziehungsweise den Leuten, die da im Foyer ihren selbstgebackenen Kuchen gegessen haben, gespielt habt. Und währenddessen haben wir, glaube ich, so überlegt, ja, was machen wir denn jetzt überhaupt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, bei uns war der Knackpunkt, wir hatten zwar Amps, wir haben, also Nils und ich haben, glaube ich, beide 6505 von Peewee gespielt.
Mhm. Hast du den noch?
Nee, den habe ich irgendwann verkauft. Ich habe, ich spiele digital.
Was denn?
Camper.
Hast du einen Camper?
Ja.
Ach.
Können wir gleich nochmal drüber reden.
Ja, sorry. Ja,
auf jeden Fall. Auf jeden Fall hatten wir diese Amps.
Ja.
Aber ich zumindest hatte keine Box und der Nils weiß ich gar nicht, ob der eine hatte. Mhm. Jedenfalls stand dann logischerweise im Rider, wir brauchen Caps.
Ja.
Ja, und wir hatten ja auch gesagt, alles klar, beziehungsweise die hatten wahrscheinlich gar nichts zum Rider gesagt, jedenfalls kamen wir dann dahin und da standen keine. Vielleicht hattet ihr welche, ich weiß gar nicht.
Ja, also ich glaube, wir haben viel mitgenommen, so. Also es hat auf jeden Fall funktioniert. Ich weiß noch, ich habe da dunkel in Erinnerung, ob das stimmt, weiß ich nicht mehr. Wir haben die Show beendet. Und hat nicht aufgehört zu regnen und dann kam, glaube ich, der Moderator auf die Bühne und hat dann, glaube ich, gesagt so, ja, und jetzt kommen noch Frosty the Snowman und dann hört man nur auf, nee, wir spielen nicht.
Okay, da kann ich mich gar nicht mehr so im Detail dran erinnern.
So, und wir haben das schon mal Rapper gehört und dann so, nee, die kommen nicht mehr, die spielen nicht. Die sind schon weg, die waren gar nicht mehr da. Doch, genau, ich weiß da noch so, weil ich habe nämlich von Bühnen immer gesehen, weil so, ah, guck mal, hier, die sind ja noch da. Und dann kam jemand, nee, die sind schon wieder gefahren. Und dann meinte der Typ, ja, dann war's das jetzt.
Boah, ich weiß nämlich noch, dass wir halt dann irgendwie so überlegt haben, während ihr spielt. Und so, ja, wir fahren doch jetzt nicht hierfür zurück, holen irgendwie noch, leihen uns von irgendwem irgendwelche Cabinets aus oder so, karren das dann wieder dahin, haben eh schon ein Logistikproblem, weil da waren wir, glaube ich, alle noch gar nicht volljährig, bis auf einen oder zwei.
Jo. Ach stimmt.
Und
ja, klar.
Ich weiß nicht, ob das eine Show war, wo uns unsere Eltern auch hingefahren haben, keine Ahnung, aber das war dann halt, das wäre definitiv viel zu viel Aufwand für die drei Leute, die da in dem Foyer standen gewesen. Und dann haben wir irgendwie, also ich finde, es ist verdammt, also verdammt schwierig, einem Veranstalter nicht nur zu sagen, ja, irgendwie können wir nicht spielen, sondern auch noch so mehr oder weniger, es ist schon eure Schuld. Und dann voll, mussten wir halt irgendwie den bitteren Gang antreten und halt sagen, ja, wir sehen das jetzt gerade irgendwie nicht und tut uns voll leid, aber wir fahren jetzt. Aber war dann halt so.
Ey, ich muss fairerweise sagen, ich will ja jetzt auch das Wort irgendwie so Jugendhäuser gar nicht schmälern, weil ich finde schon, so in Essen gibt es richtig gute Jugendhäuser.
Voll, die machen es ja um Längen besser als diese Veranstaltung.
Genau, so. Und ich glaube, das ist jetzt dann da auch, vielleicht ist das auch so die erste Show oder Festival, kleines Festival, was auch immer, von irgendeiner SV oder sowas gewesen. Und dann wusste man noch nicht so ganz, was man so den Leuten dann da hinstellen muss und so weiter und so fort. So, ne?
Das, eben.
Aber keine Ahnung, wenn ich mir zum Beispiel das Julius Leberhaus angucke, Hüweg, Emo, auch wenn der Jürgen nicht mehr so richtig Shows, glaube ich, macht, aber trotzdem sind die Locations immer super ausgestattet.
Ja, und das liegt halt daran, dass da immer mindestens eine Person ist, die weiß, was sie tut, ne?
Genau.
Also im Julius hast du dann immer irgendwen, also da ist zumindest die Backline irgendwie da und du hast auf jeden Fall immer irgendwen, der Plan hat.
Genau.
Und der schon mal was veranstaltet hat.
Und da muss man, also vor allen Dingen ist das ja auch immer so, bei den ganzen Jugendhaus-Gigs, dass man sich ja mit den Bands, aber die Bands gar nicht kennt, man connectet sich ja dann untereinander und man checkt immer, wer bringt was mit. So, wer bringt die Drums mit, wer bringt die Caps mit und so weiter und so fort. Wenn jetzt aber so ein Schulfestival dann da ist und du so eine offizielle Wähler bekommst, dann muss sich die Person einfach darum kümmern, dass entweder die Backline da steht und man muss sich oder an die Sachen einfach halten, die im Rider einfach stehen. So, ne?
Ja, und ich nehme an, die Leute da, die haben wahrscheinlich vielleicht mal ihre eigene Schulband dann irgendwo hingestellt, falls es eine gab.
Ja.
Aber halt sonst wahrscheinlich nichts. Also ich nehme denen das nicht übel. Woher sollen sie wissen, dass selbst die kleinste Band vielleicht irgendwelche Anforderungen hat oder dass es einen Rider gibt, den man zumindest lesen und beurteilen können sollte.
Genau. So, und wenn an den Caps scheitert, dann braucht man das Ding nicht aufziehen. So, ne? Ich sag's dir, wir haben, ich glaube, mit unserer Truppe noch nie eine Show so richtig sausen lassen, so haben halt immer durchgezogen, auch wenn wir natürlich dann schon irgendwo angekommen sind und sagten, ey, also ich erinnere mich, auch wenn dann einer der coolsten Gigs waren, die wir rückblickend jemals hatten, kennst du dann Spunk in Gelsenkirchen?
Nee.
Ist auch so ein Jugendhaus und da wurden wir da gebucht, die Leute waren alle mega nett und die Bühne war schon richtig abgefahren, weil das war bei so einem Contest, wo wir mitgemacht haben und die Bühne war uneben. Also das weiß ja, die stand halt aus so Bühnenelementen, aber die waren teilweise so, dass du so einen Versatz bestimmt von gefühlt 10 cm teilweise hattest. Oh. So, ja, war schon richtig geil. Und seitdem bin ich bei sowas auch immer vorbereitet, weiß ich noch, weil wir haben uns das Stuff zusammengepackt und dann habe ich überlegt, manchmal ist man dann so, man hat schon alles dabei, aber trotzdem dachte ich mir so, oh, nimmst du jetzt mal eine Dreiersteckdose mit? Ah nee, weißt du was, das musst du nicht mitnehmen. Das ist ein Essential.
Ja.
So. Und dann waren wir dann da und da meine ich dann so, ich bräuchte noch eine Dreiersteckdose. Und dann hörtest du so, oh nee, da haben wir jetzt keine mehr. Und dann dachte ich mir so, ist das euer Ernst? Also, wir reden jetzt hier über eine Dreiersteckdose so, ne? So, und dann musste man das so deichseln, ich glaube, weil es echt an der Dreiersteckdose gescheitert ist, dass wir den Gesangsmonitor nicht benutzen konnten, weil das einfach sonst nicht gepasst hätte. So, ne? Und seitdem nehme ich auch immer eine Dreiersteckdose mit. Also,
ja, habe ich auch immer im Koffer.
So, ne? Und trotzdem war der Gig cool. Ich will jetzt auch gar nichts Negatives gegen den Sprung sagen, weil sich die Leute trotzdem irgendwo dann auch schon Mühe gegeben haben. Und ich glaube, das muss man schon immer sagen. Es kann immer mal passieren, was da nicht so cool ist, aber wenn du siehst, dass die Leute sich halt irgendwie Mühe geben so und solange man das vorausgesetzt, solange wir das ja alles nur, ich mag das Wort nicht, aber ich sag mal Semi-Promo machen.
Ja.
Also, ne, wir leben da nicht davon.
Eben.
Ich glaube, wenn wir davon leben würden und dann findet das nicht statt, hört sich halt immer so arrogant an, dass man dann sagt so, ja, warum habt ihr das nicht da? Dann denke ich mir, ihr müsst ja euren Job auch machen. So. So. Genauso wie der Typ vom Helmholtz Gymnasium damals auch seinen Job dann nicht gemacht hat, wenn er nicht auf die Essentials einfach eingeht, die da sein müssen.
Ja klar, also man vereinbart ja etwas, ne? damit es am Ende alles hinhaut.
Genau. Und
dann sollten halt alle irgendwie ihren Part erledigen.
Richtig, so. Und ich glaube, wahrscheinlich, wenn ihr jetzt auch, da muss man auch dazu sagen, wenn da jetzt für dieses Schulfestival, wenn da jetzt sagen wir 300 Leute vor der Bühne gestanden hätten, dann Wetterbombe gewesen wäre, dann hättet ihr wahrscheinlich euch auch gedacht, ey, was war's? Wir connecten uns jetzt irgendwie noch, dass wir noch Caps oder sowas noch haben.
Auf jeden Fall.
Klar, so, aber wenn die Vorzeichen schon so sind, ey, es regnet in Strömen, hier steht keine Person, ey, ich glaube, ich wäre auch nach Hause gefahren.
Das war also bei mir persönlich das einzige Mal, glaube ich, dass ich das mit irgendeiner Band gemacht habe, dass man sich irgendwie umdreht und wieder fährt.
Ey, wie gesagt, gar nicht, ich würde es rückblickend, genau. Es gab genug Shows, glaube ich, auch muss ich schon sagen, wo ich mir auch dachte, ey, ich wäre jetzt wirklich lieber zu Hause. Also wo das so, ich weiß gar nicht, was sonst noch so, ob es schlecht, was heißt schlecht, aber muss ich mal überlegen, was war denn, fällt dir spontan die mieseste Show ein, die du jemals mit einer Truppe gespielt hast?
Boah, scheiße, das ist
immer richtig gemeine Frage.
Ja.
Wie, erzähl mal einen Witz.
Ja, was gab es denn so an richtig beschissen. Jetzt muss ich echt meinen Kopf durchforsten. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, solange man da steht und da ist überhaupt jemand, ich habe nichts als so richtig scheiße abgespeichert eigentlich. Ey. Super langweilige Antwort.
Ein bisschen, nein. Ich meine, selbst wenn da jetzt wenig Leute stehen, da können ja auch ganz oft die Jugendhäuser nichts für. Also, nee. Ist, also und da sage ich dir, das hört sich jetzt so ein bisschen altbacken an, aber guck mal, ich war das erste Mal hier in Essen auf einer Show, auf einem Konzert, Local Konzert 2003. So. Und das war Rocktage Ost. Mhm. Hatte ich ja auf Mike von erzählt, da gab es ja noch das Essen Rock Forum.
Ja.
Was der Mello, der glaube ich meinte, der Townlord glaube ich macht oder sowas, mhm. Gegründet hatte. Und das war so das Netzwerk für Essener Bands und Lokalbands. Und dann hat man zu der Zeit hier wirklich noch ein richtiges, also eine, so eine untereinander connected Szene auch noch gehabt. So. Auch gerade, du hast so viele Essener Bands gehabt, so die kann ich dir, ich finde das ganz geil, weil da voll viele noch Kunden natürlich und Kundinnen von mir sind. Ob da Arme Ritter von früher sind, Tinker Toys, ach, was gab es denn noch? Neverless, so, also so Bands von früher, Silence, ich könnte die jetzt alle noch aufsagen, egal, geht's gar nicht von Moral Mafia. Und dadurch, da war wirklich am Wochenende auf Konzerten richtig viel los. Also ohne Scheiß, dann hört sich nicht an, als ob ich jetzt eine Story irgendwie aus den 80s erzähle, aber wenn du ins Julius gefahren bist, da war jedes Wochenende war ein Konzert oder im Hüweg, ey, und davor war die Hölle los. Also wirklich, das ist richtig krass gewesen.
Ja.
So, und das hat irgendwann so krass abgenommen, dass die, ich meine, ey, das Julius Leberhaus oder auch Hüweg, das Problem, was die Locations alle haben, ist der Standort.
So. Ja.
Also, die können nichts dafür, aber das ist oft so, oder das Ground Zero in Frohnhausen zum Beispiel auch
stimmt, mega cooler auch Schuppen. Ja, die haben echt Probleme da auch durch die Lage, ne?
Genau. Mit
den Leuten, die da drumherum wohnen
und ja. So weiter. Und wir haben da so oft auch schon gespielt und dadurch, dass dann auch so, klar, du bist dann auf Bus und Bahn gefühlt oft angewiesen und du kriegst die Kids heutzutage echt nur noch ganz, ganz schwer auf Konzerte.
Das, ist, das stimmt. Ich finde auch, dass das vor 5 Jahren sogar noch anders war. Also,
ja.
Ich glaube, die Zeiten 2003 oder wann habe ich jetzt so nicht mitbekommen. Ja. Das klingt auch nochmal anders auf jeden Fall.
Ja.
Ich fand irgendwie jetzt zu Frosty-Zeiten, mein Gott, zu Frosty-Zeiten, das war so um 2013 bis 2015 ungefähr, würde ich sagen. Mhm. Da war auf jeden Fall noch mehr los, ja. So szenemäßig. Da haben wir irgendwann mal Essen Original auf der Young Stage, wie es damals hieß, gespielt. Und da war voll. Also ja. wir haben irgendwann, ich bin da glaube ich weiß gar nicht, ob ich da schon in der Ausbildung war, auf jeden Fall bin ich da dann irgendwie so last minute hingefahren,
ja.
Irgendwie mittags und das war total voll. Also klar, da waren noch viele Leute, die uns kannten und so ja. Und klar, das war nochmal für uns so ein bisschen was Größeres,
klar.
Weshalb da dann viele Leute nochmal eher hinkommen,
ja.
Auch so Oma, Opa vielleicht mal oder
ja.
So. Aber auf jeden Fall... Da war mehr Szene. Heute gibt es zwar immer noch ein bisschen sowas, aber ich finde, es hat schon abgenommen.
Ja, also ich glaube, Essen Original ist da vielleicht auch, finde ich, ein sinnbildliches Beispiel für, weil das Festival, in Anführungszeichen Festival, finde ich persönlich so krass abgenommen hat, weil Jugendkultur da so zu kurz einfach kommt.
Ja. Also, wollte man ja auch nicht, ne?
Bitte?
Wollte man ja auch nicht so richtig.
Nee, genau. Also so alleine glaube ich schon. Ich meine, als ihr da gespielt habt, war die Young Stage da noch auf dem Platz.
Da wo, ich kenne die ganzen Namen nicht, aber da wo die Meiersche ist und diese Kirche
ja, genau,
ist hinter der Kirche.
Wo die Treppen
da quasi
ist,
dass
du wie so eine Radio dann hast.
Ja.
Ist der Kopfstadt, ne, kurz vor, hinter Kopfstadtplatz, ich komme jetzt auch nicht auf den Namen, aber genau da.
Da, ja.
Und der Spot ist ja ziemlich cool gewesen, weil du das ganze Durchgangspublikum hast, die von der Mainstage Kennedy Platz kommen
jo.
Und du hast einfach richtig viele Leute dann da. Die war zum Beispiel ganz früher, war die Youngstage auch mal unten am Viehhofer, ging eigentlich auch noch klar, oder ist auch richtig alt, obwohl nee, da war die Made in Essen Bühne, die gab es auch noch, da gab es mal diesen Sampler noch von der Sparkasse.
Ja.
Die war dann noch da, wo der Limbecker Platz jetzt steht, also es war ein Plakatschaftsgebäude und...
die wurde platt gemacht.
Genau, die war da fest installiert. Nee, aber... ich habe so den Eindruck gehabt und ich glaube, da würden mir viele beipflichten, dass die IMG da immer sehr bedacht war, das Festival so ein bisschen für eine ältere Zielgruppe zu gestalten.
Und Familien auf jeden Fall, glaube
so,
ich.
Ne? Und dann wurde ja. Immer so oft der dem bösen Kids mit ihrem Bierpullen und was weiß ich, der miese Peter in die Schuhe geschoben. Und ich finde das Angebot, also ich finde zum Beispiel Essen Original, oder nehmen wir mal Bochum total Essen Original, du kannst das nicht miteinander vergleichen.
Nein.
Also,
Nein, buchen total allein die Acts. Ne? Hier hast du dann irgendwen gehabt bei Essen Original, der vielleicht mal so irgendeine Castingshow gewonnen hat, aber vor 10 Jahren.
Ja, aber es gab trotzdem noch so, gut, klar, das ist natürlich eine andere Zeit dann nochmal gewesen, aber es gab diesen, alles so ein bisschen Mitte der 2000er, war freitagsabends auf dem Kennedyplatz, war wirklich Rock. Also da war, was weiß ich, da hat eine Band wie Exilia gespielt, als die noch richtig groß waren. Matzen, Ketka haben da auch mal als Headliner gespielt, so, wo du denkst, okay, krass. Also bin ich jetzt, ich bin kein Ketka-Fan oder sowas, obwohl ich Respekt vor dem habe, was die macht, weil das so Hamburger Schule auch ist. Aber das würdest du da jetzt nicht, also einfach nicht mehr finden. So. Und irgendwann hat da Mark Matlock gespielt.
Der, so was meine ich, genau. Ja.
So, und dann stehst du an da und denkst du, ey, was ist das so?
Wer geht da hin?
Ne? Genau, ja, aber es gibt ja genug
Familien, Leute, die da stehen bleiben oder so.
Genau. So, und ich war jetzt auch schon super lange nicht mehr bei Essen Original, Corona unabhängig, weil irgendwann hat ja auch, das fand ich ein sehr geschickter Schachzug vom Peter vom Turok, die haben ja dann Turok Open Air dann auch erst an dem gleichen Wochenende gemacht wie Essen Original.
Ja.
Als separates Festival, jetzt ist das ja nochmal auseinanderklamüsert und ich, ist jetzt nicht sogar Essen Original auf Zollverein? Weißt du das?
Kann sein, ne? Ich war da auch ewig nicht, deshalb habe ich das auch irgendwann aus den Augen verloren, aber ich glaube bestimmt, das sollte irgendwie da.
Also.
Stimmt, aber ich glaube, das war schon dann 1-2 Jahre vor Corona.
Oder ja, genau.
Deshalb glaube ich, hat man das jetzt gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, was daraus geworden ist.
Ja, und ach, also ich weiß auch, das war auch so richtig, wir haben das letzte Mal 2015 auch auf der Young Stage noch da in den Platz gespielt und das war auch, also von der Logistik auch, hast du einfach gemerkt, wer so die beschissene Backline auch bekommen hat. Also da standen, wir haben Rider bekommen mit Sachen, die da waren. Also da war auch natürlich alles da, aber nicht dann auch richtig, was ein Rider stand so. Ne? Und das Schlagzeug, was auch da war, war die letzte Schießbude, die völlig auseinandergefallen ist. Und das war auch alles echt so, ey, come on. Also ne, gibt der Jugendkultur einfach noch eine Chance und botet das nicht so aus. Aber ja, mit Flaschenverbot und was weiß ich, kann man sich ja aus Sicherheitsgründen drüber streiten, Gottes Willen, genau. Aber trotzdem ist da der, Jugendkultur wird da einfach nicht groß geschrieben, Punkt aus. Das will die EMG einfach nicht.
Nee, das wollen die einfach nicht. Nein. Mir ist gerade doch noch eine Show eingefallen.
Ah, endlich, perfekt, ja, schieß los.
Ich glaube, wär mir das nicht eingefallen, hätten mich die Frosty-Leute gesteinigt später. Okay. Weil, kennst du den Cage Club in Bottrop?
Ja. Der ist da so ein Keller drunter, oder nicht?
Ja, so eine Wendeltreppe.
Ja, genau.
Da habe ich das auch schon wieder ein bisschen. Also, das war halt auch irgendwann dann so 2013, 14, ja, glaube ich. Da wurden wir dann irgendwie gebucht. Keine Ahnung, wie das zustande kam. Da war sogar eine damals relativ coole Deathcore-Band. Signs of Sleep hießen die.
Okay.
Die haben da irgendwie gespielt und dann haben wir da den. Ach, und Slope, das ist auch...
Ja, klar, die
kennst du, ne?
Ja, genau.
Ja, genau, die haben da ihre erste Show gespielt.
Ja,
das war richtig geil. Da waren die halt noch so, ich will nicht sagen grün hinter den Ohren, aber grün hinter den Ohren.
Ja.
Und irgendwie haben die sich ja ganz gut gemacht, aber darum geht es ja gerade nicht, sondern da kommst du da irgendwie an und dann geht schon los irgendwie, du willst dir von deinen 3 Marken, die du bekommen hast, ein Bier holen und musst dann einen in der Mitte durchreißen und so, weil die ganz komisch da unterwegs waren.
Okay.
Haben dir dann irgendwie da Stullen hingestellt, was alles noch cool ist und so, aber das war alles so dreckig.
Jo.
Und ich meine, du kennst den Laden. So.
Ja.
Das, boah. Und dann dachte man so, ja, jetzt gleich geht's ja los. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die uns vorher Zeiten genannt hatten, aber ne, so eine normale Show geht ja irgendwann los.
Ja.
Aber da waren dem Veranstalter dann noch nicht genug Leute da. Und dann hat er halt noch gewartet und gewartet. Und irgendwie haben wir dann, weiß ich gar nicht, ich glaube, wir waren Opener und haben dann um 11:30 oder so da gespielt. Und das war einfach, das war die Hölle. Also da waren dann irgendwie immer noch nicht so viele Leute, dafür waren dann alle besoffen, weil alle, die da waren, waren ja auch schon 4 Stunden oder so da drin.
Klar.
Wir selber, das war auf jeden Fall die betrunkenste Show, die ich in meinem Leben gespielt habe.
Also ich meine, irgendwann muss man auch sagen, ey, die Leute, die da sind, sind da, müssen anfangen.
Ja, er nicht. Und eben gehört der Laden und er entscheidet das. So, eigentlich hätte man, das wäre auch wieder eine Situation gewesen, wo man gesagt hätte, oder wo man hätte sagen müssen, ja, entweder wir spielen jetzt mal langsam oder halt gar nicht. Aber auch das haben wir nicht gemacht. Und das war einfach richtig scheiße. Also der hat da irgendwie 4 Stunden rausgezögert, damit dann da am Ende 5 Leute sind. Wir alle total besoffen, die alle total besoffen.
Ja, man hat auch nicht mehr so richtig Bock darauf.
Nee, überhaupt nicht. Dann musst du da irgendwie deinen Stiefel runterspielen.
Boah.
Ja, das war auf jeden Fall scheiße. Aber ich glaube, der Typ ist dann auch... der Laden hat zugemacht. Und ich glaube, der Typ ist dann auch noch irgendwie sehr im Knast oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau.
Ey, ich meine, nichts gegen Bottrop, ne, aber ist jetzt auch nicht auch gerade der Nabel der Welt, so, ne?
Boah, lass das nicht den Bitch hören, ey. Wenn der noch in den Podcast kommt.
Ja, okay. Sorry, Mitch. nee, also, ich meine jetzt, ne, allen Bottropper und Bottropperinnen, wenn er das hört, in allen Ehren. Ich meine jetzt nur, ich weiß jetzt nicht... Ich will jetzt nicht sagen, Essen ist sowieso für mich nur the most okayest town weltweit. Essen ist jetzt auch nicht die Stadt schlechthin. Aber trotzdem, Corona ist mal ausgeklammert. Man hat zumindest aus musiktechnischer Sicht eine Möglichkeit, dass ich jetzt sage, ey, ich gehe heute Abend irgendwie ins Nord. Im Don't Panic ist wahrscheinlich irgendeine Show. Vielleicht im Tour ist auch noch eine Show. Oder ich gehe dann irgendwie hin. Weißt du, was ich meine? Also man hat da ist nochmal so... zumindest in der Innenstadt nochmal eine andere Anziehungskraft. Ich weiß nicht, wie krass da in Bottrop ist. Dafür war ich da jetzt auch zu selten. Obwohl ein gutes, da ist ein sehr guter Sushi-Laden. So.
Okay.
Kann ich nur empfehlen. Ja. Kaufland, aber Arbeit ist ja auch mehrfach hier. Ja. Nee, aber wie gesagt, Bottrop ist schon völlig in Ordnung. Ich meine jetzt nur damit, man muss jetzt nicht erwarten, dass dann halt irgendwann noch 100 Leute jetzt dann da reinkommen als Veranstalter, sondern man muss einfach sagen, ey, es kommen wahrscheinlich jetzt nicht mehr Leute. So.
Ja, eigentlich.
So, ne? Aber, boah, keine Ahnung. Ey, vielleicht, mir ist auch noch mal ganz kurz, vielleicht die abgefahrenste Show gewesen, die wir gespielt haben, hau ich auch mal raus, die findest du bestimmt auch witzig. Und zwar, schönen Grüße an den Vene, der wird sich das ja auch anhören. Der Vene hat sich 2013 ein neues Schlagzeug gekauft.
Mhm.
Ein SQ2 von Sonor. Also so Speerspitze, was du von Sonor bekommst. Ja. Ne? Hat sich das Finish ausgesucht. Das war mit einem Ahornfurnier, Quilted Maple in so einem Blauton und so. Sah alles richtig geil aus. Das Ding war flatschneu. So, ne?
Ja.
Und dann haben wir im Ground Zero gespielt. So, und da war das so, wir haben als zweites gespielt, die erste Band kriege ich halt nicht mehr zusammen, da war. Wir haben als zweites gespielt und als dritte Band, und die Band nenne ich gerne namentlich, war eine Band aus Düsseldorf namens Steam. Mhm. Hast du schon mal von der Band gehört?
Nee.
Er gibt nicht mehr.
Ah.
So, und die haben das so gemacht, die waren dann auch so, kann man alles machen, dann auch so ein bisschen Semi-Pro, hatten auch einen eigenen Lichttypen dabei und so.
Mhm.
Und die haben dann auch mitten auf der Bühne so Lichtinstallationen auch gehabt, damit die so ein bisschen Atmosphäre
hat man im Ground Zero halt so machen.
Genau. So, ne? Naja, wir haben auf jeden Fall als zweites gespielt, waren dann fertig und dann haben Steen angefangen, wie man das dann immer so als Band dann auch manchmal so macht. Man hört, guckt sich dann irgendwie 1-2 Songs an und entweder bleibt man dann manchmal drin oder sagt einfach, weißt du, wir gehen jetzt raus und quatschen.
Ja, klar.
So, ne? So, dann waren wir draußen. Auch die ganze Show, wir haben uns das nicht angehört. Und ich erzähl gerade Scheiß. Wir haben als drittes gespielt und Steen hat vor uns gespielt. Also, okay. Das macht das alles gar keinen Sinn. So rum. So war das nämlich. Wir haben als drittes gespielt. So. Und besagtes SQ2 war das Schlagzeug, was wir auch gestellt hatten. Wir haben das gestellt. So. Und dann sind wir rein, weil sie fertig waren, weil wir uns aufbauen wollten. Wir bauen uns auf. So. Und dann kommt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ob das die Veranstalterin oder so war, kommt dann zu mir hin und sagt dann, ey Paul, der Sänger von Steen ist in dem letzten Song in das Schlagzeug gesprungen. Und ich so, was? So, ne? Also ich war auch mitten so beim Aufbau. So. Ich meine so, was erzählst du da so? Ne?
Ja.
Dann höre ich den Bene, wie der sagt, was ist das denn für eine Scheiße hier? So, eigentlich müsste der das jetzt erzählen, aber ich weiß nicht, wann die nächste Folge mit ihm stattfindet. Auf jeden Fall, so war das so ein bisschen wie bei Schneewittchen und den 7 Zwergen. So ein bisschen so nach dem Motto, wer hat vor meinem Tellerchen gegessen? Weil dem Bene dann aufgefallen ist, ey, mein Drummer-Call ist völlig verbogen. Und warum sind die Stands von der Tom so richtig verbogen und sowas, ne? Und dann war ich so, weil der war auf 180, die ganze Bassdrum war vermackt und sowas, ne? Das Ding war flatschneu so, ne? Und ich meinte dann so, ey, pass auf, Bene, ganz kurz, die ist wohl der Sänger von der Band vor uns in Schlagzeug gesprungen, keine Ahnung, wie das passieren konnte, ist jetzt erstmal egal, lass uns aufbauen, spielen, wir kümmern uns später darum. So, ne? Gesagt, getan, wir haben dann irgendwie auch gespielt und dann haben wir uns darum gekümmert, was passiert ist. Folgendes. Der Sänger hat sich dann derweil schon verpisst, also weil er dann irgendwie nach Hause fahren musste oder sowas, aber hat irgendwie auf ein Stück Papier so eine Botschaft geschrieben. Also hey, sorry, ich bin dir, Code One, es ist genauso passiert, hat dann drauf geschrieben, hey, sorry, ich bin dir beim letzten Song aus Versehen ein Schlagzeug gesprungen, wenn ich was kaputt sein sollte, sagst du mir Bescheid. So, ne?
Aus Versehen ein Schlagzeug gesprungen.
So, oder ja. Gestolpert, so, ne?
Okay.
Bla, bla, bla. Die anderen Band-Hoshis von denen waren noch da und waren dann alles ultra peinlich. Die haben dann versucht, das so ein bisschen zu beschwichtigen und so weiter und so fort. So, ne? So, und dann war natürlich so, der Ben hat das Schlagzeug komplett auseinandergenommen. Oben auf der Bassdrum waren halt Macken drin. Mhm. So, komplett Furnier halt kaputt und sowas, so richtige fette Dellen. Also wir reden das etwa 2 Wochen halt so. Ne?
Scheiße.
Hardware war verbogen, Drummer war am Arsch und Snare-Ständer auch komplett verbogen. So, ne? Mhm. So, oder der Drummer war, weiß ich gar nicht mehr, was war auf jeden Fall der Snare-Ständer. Egal. Bla bla bla. Und dann hat sich der Bene mit dem Typen in Verbindung gesetzt, mhm. So, ne? Weil der wollte natürlich das schon ersetzt haben. So, bla bla bla. Und boah, dann wurde da eine richtig geile Nummer aus, weil dann sagte nämlich besagter Sänger von der Band, und ey, da muss ich sagen, ne, gar kein Bodyshaming, aber wir reden ja auf dem Typen, der hat dann, also wie es sich für so eine, da war so ein bisschen Hipster-Deutschrock, Rock'n'Roll, der Typ muss natürlich dann auch, er war etwas korpulenter,
ja.
So, und hat natürlich dann auch noch so eine fette Lederjacke noch angehabt, so, ne, also wirklich so eine komplette Montur, mit sich dann, ne, wird man auch die Show auch dann dafür macht. So.
Mit Nieten
und allen möglichen, so, ne. Und Erwin hat sich mit dem in Verbindung gesetzt und der Typ hat dann einfach gesagt, nee, er ist irgendwie gestolpert, aber er hat gesagt, er ist nicht in das Schlagzeug gesprungen, sondern in den Drummer reingesprungen. O-Ton.
Über das Schlagzeug.
Genau, über das Schlagzeug und er wollte bewusst nur den Drummer treffen. So hat das stattgefunden. Und er meinte, er hat auch wenn nur so halb mit dem Fuß irgendwie die Bassdrum mitbekommen oder sowas und es kann nicht sein, dass die Schäden, die der Bene aufgezählt hat, können davon nicht sein. So. Was der Typ aber nicht wusste. Die ganze Show von Steen. Ja. Wurde natürlich auch Video festgehalten. Weil eine Bekannte von uns, die hat Fotos an dem Abend gemacht und hat von allen Bands Fotos gemacht, nur nicht von Steen, weil die so diese Lichtshows da hatten und die sagt, die verträgt das nicht, wenn so viele Wechselspiele mit Lichtern kommen. Also hat die einfach die Kamera, die hatte, so einen Spiegelreflex auf den Ständer gepackt und hat die Show einfach gefilmt. So, ne? Und dann hat sich der Bene halt das Video angeguckt und man sieht wirklich original, natürlich springt der Typ, versucht den Drummer zu treffen, aber der macht ja keinen Stabhochsprung oder sowas, sondern der springt dann wirklich in das Set rein, nimmt mit seinem Bein, die beiden Hängetoms hauen sich natürlich einmal so in den Bassdrum rein.
Ja, klar.
So, und dann liegt er natürlich da und jeder Schaden, der an dem Schlagzeug war, konnte man darauf zurückführen, dass der Typ da reingesprungen ist. So, ne?
Boah, aber richtig Glück im Unglück, oder?
Auf jeden Fall, weil der Typ natürlich dann erstmal sagte so, nee, kann alles nicht sein. Und dann sagt der Bene so, bist du dir sicher, dass das nicht sein kann? Und er so, nee, kann einfach nicht sein. Meinst du, ja, pass auf, ich schicke dir mal ein Video und dann kannst du mir mal erklären, wie du da in den Drummer reingesprungen bist, weil das Video sieht einfach ganz anders aus. Und der Typ wusste halt einfach nicht, dass es ein Video davon gibt, so, ne?
Ich
geil, so, ne? Und ja, hat sich das Video angeguckt und war natürlich dann, ey, ne? Ja, richtig peinlich, so der Typ so, ja, fuck, ja, ey, sorry, bla bla bla, ist alles mega doof gelaufen und so weiter und so fort. So klein mit Hut dann gewesen. Und ja, ey, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende war das so, die haben das dann mit der Versicherung natürlich dann geklärt. Bene hat den Schaden ersetzt bekommen. Auch gut ersetzt bekommen, so.
Ja.
So, aber was für eine Nummer. Also, was zur Hölle?
Es ist auf so vielen Ebenen schiefgelaufen. Ja. Also, A, ich spring, also, ob das Set jetzt irgendwie der Location oder dem anderen Drummer gehört, scheißegal, und ob das neu ist oder nicht, ich spring doch nicht da rein. Ich bin halt nicht irgendeine Riesenband, sondern irgendwas.
Genau.
Und dann, wenn ich doch irgendwie in einem Anflug von viel zu viel Adrenalin oder so auf die Idee komme, das zu machen, dann gehe ich doch aktiv zu dem Typ hin und sage, jo, mir ist hier ein kleines Malheur passiert.
Ja,
also da ist ja eigentlich schon viel zu spät. Aber das, ne, auf so vielen Ebenen hat der Alter.
Und also ich meine, ey, der Typ meint, der muss am nächsten Tag irgendwie, musste der früh rauslegen, musste der schnell sich verpissen. Ich denke mir dann so, ey, ganz ehrlich, wahrscheinlich hat sich der Typ einfach nur verpisst, weil er wusste, fuck, fuck, das gibt gleich eine Riesennummer. Weil persönlich haben sich die beiden dann nicht mehr getroffen. So, wir hatten noch mal eine Show noch mal mit denen zusammen sogar gehabt, ein paar Jahre später auf dem Geldersein Festival. Oh. Kennst du das?
Nee, aber lustig, dass ihr noch mal mit denen gespielt habt.
Das wussten wir nicht, weil die ja auch gebucht worden sind. Und die haben mal nach uns gespielt. Kein Wort mit denen gewechselt. So.
Erstmal hat Schlagzeug reingesprungen.
Genau. Ich fand's, also, ey, wir reden hier vom Jugendhaus-Gig. Und egal, was da für ein Schieß, also was da steht, was zur Hölle, man macht das einfach nicht. Also, es geht einfach nicht klar. So, ne? Schon am höchsten aller Gefühle, wenn da halt irgendwie, wie, also, ne, ich weiß, jeder ist mit seinem Equipment halt immer vorsichtig. Also, ich bin da immer sehr entspannt und sehr pragmatisch so. Und ich finde dann aber auch völlig cool, auch ich frage dann trotzdem auch die Leute, wenn ich eine Show mit jemandem teile und ich nutze jetzt Cap von dem und dem und bla und bla. Ich frage sogar immer, auch wenn ich das natürlich machen könnte, weil ich weiß, was ich tue, frage ich dann irgendwie so, ey, kann ich mal kurz hier. Dich mal kurz aufstöpseln und bla und bla und bla, nur damit die Leute das wissen. So,
ne? Ja, klar.
Weil manchmal ist es halt ja auch oft so, dass dann die Leute gar nicht wissen, dass du auch Plan hast und denken dann jetzt.
Der dreht da dran rum.
Genau, richtig.
Ja, so, ja, ne?
Oder was weiß ich, irgendwie Ohmzahl, dass die auch mit dem Cap und Amp übereinstimmen, sowas. So Klassiker einfach so. Und ich, auch wenn ich das weiß, ich frage die Leute einfach.
Ja, die sind ja auch in der Regel traumatisiert durch irgendwas, ne? Weil jeder hat durch so Shows mit 3, 4 anderen Bands ja schon irgendwie den wildesten Kram mit irgendwelchen anderen Leuten erlebt, die plötzlich irgendwas machen.
Genau, so, ne? Und das ist natürlich dann Worst Case, wenn immer irgendein Schlagzeug dann zerlegt wird, so. Und der Drummer von Steen, der wusste natürlich, auf welchem Set er gerade spielt, so, ne? Weil der wusste, ja, fuck, Alter, da ist ein richtiger Schaden, so, wie kannst du da reinspringen? Ey, bei allem Adrenalin hin und her, aber wir reden jetzt auch von Ground Zero, wo jetzt auch nicht irgendwie, der Laden war nicht rappelvoll und die Stimme war jetzt auch nicht so hoch, als alle gesagt haben, ey, ich, ne, und jetzt gib nochmal ein.
Ja.
Das war einfach eine richtige, dämliche Aktion, so.
Voll.
Wahnsinn. Also, und der Bene hat natürlich die nächste Chance dann gesagt, weißt du was, das Set, ne, nehme ich nie wieder mit irgendwo hin, so. Und hat er natürlich dann irgendwann noch wieder gemacht, weil das Gute ist vielleicht dann auch in Anführungszeichen, wenn die erste Macke einmal drin ist, dann ist man so ein bisschen, ne?
Ja, schon, klar, dann ist es nicht mehr versiegelt,
ja,
quasi.
Ja, genau. Aber ich, also, ich musste mal fragen, ob der das Video noch hat, weil dann ist einfach wirklich unbeschreiblich gewesen. Kann man das machen. Ist, also ich glaube, das war, was heißt Worst Show, die mit dem richtig beschissensten Ausgang, den man sich vorstellen kann.
Ja, klar.
So.
Alter.
Ja. Deswegen, watch out da draußen, wenn irgendwie da über Shows stattfinden.
Auf jeden Fall. Ich finde auch, also wenn man vorher irgendwas ausmacht, dass man shared oder so.
Ja.
Klar, und im Idealfall kennt man vielleicht die Leute, aber das ist ja in der Regel auch nicht der Fall.
Ja.
Ich habe mich auch schon von einer fremden Band, Namen sage ich jetzt nicht, auch schon als Hurensohn bezeichnen lassen, weil ich meinen Amp nicht abgeben wollte. Weil die sind dann, im Julius war das, glaube ich, die sind ohne Amp aufgetaucht. Halt so komplett ohne. Das ist wie, kennst du diese Band-Memes-Seite bei Instagram? Die machen die ganze Zeit immer Witze über dieses, hey, nice show, can I play your amp? Und genau so war das.
Ja.
Und dann kommen die so an und sagen, huch, wir haben ja gar keine Amps dabei. Ne, da sollte jedem klar sein, dann spielt ihr halt nicht.
Genau.
Oder ne, vielleicht nett fragen.
Ja.
Aber das war diese PV-Zeit mit gerade frisch irgendwie als 16-Jähriger ein Röhrenamp gekauft vom ganzen Ersparten.
Ja.
Schon heiß gekriegt, wenn der Sänger dann sein Bier draufstellt.
Ja.
Auch absolutes Klischee, aber passiert.
Ja.
Und dann kommen da irgendwelche an. Wir sagen einfach nur, ja, ey, sorry, geht einfach nicht. Und dann kommt direkt so, ja, ihr hier mit eurem Millionenpublikum, Hurensöhne und so.
Boah.
Check ich gar nicht. Habe ich auch eine absolute Witzfiguren zum Glück. Ne? Zum Glück sind das keine Leute gewesen, die sonst so nett sind oder so. Aber was schieben manche Leute für einen Film?
Nee, also vor allem sowas klärt man im Vorfeld so und immer.
Und wenn nicht, fragt man nett oder sagt halt, ja, sorry, dann halt nicht.
Genau, so. Und damit muss man einfach dann rechnen. So, weil gerade finde ich, das ist ja bei Amps ist immer so eine Sache, das ist ein sensibles Thema, ist genauso. Also bei einer Box bin ich ultra pragmatisch, weil es eine Box, Alter, ne, feel free.
Ja.
So, was soll passieren? Ich habe selbst mal irgendwie mal dem Lami, der die Skulptur auch hier in Essen macht, wo wir spielen sollten, aber dann bin ich irgendwo nicht weggekommen, da ist die Show ausgefallen. Da habe ich den trotzdem gesagt, ey, nimmt die Box, ich hole die Tag später ab, ist mir egal, nimmt das. So, ne?
Ja.
Aber beim Amp ist trotzdem halt immer so, weil die kosten einfach ein Schweinegeld. Und ey, ganz ehrlich, es fängt schon damit an, dass einfach viele manchmal gar nicht wissen, so, okay, die hatten On-Off-Switch und die hatten Standby-Switch.
Genau.
So, in welcher Reihenfolge macht man das Ding an und aus? So, dann, wie viele Eingänge mit Ohm-Impedanzen hat der?
Sollte ich den vielleicht vorm Anmachen in eine Box stecken?
Genau, so. Ne? Und da fängt dann einfach mit an. So. Und klar wissen das manche Leute nicht, aber dann ist man einfach sensibel für so eine Nummer.
Eben, ich kenne den ja nicht.
Genau.
Ich kann ja nicht wissen, ob der vielleicht voll der Pro ist oder halt überhaupt
oder halt nicht. Oder trotzdem, ne, also man geht einfach nicht davon aus, man geht nicht zu einer Show, wo man keinen Amp hat, Alter. Merkt euch das. Das ist...
Ja, richtig.
Genau.
Es gibt Sachen, die teilt man und es gibt Sachen, die teilt man nicht.
Richtig. Punkt aus. So, und jetzt das Stichwort des Tages natürlich noch. Amps.
Amps.
Also, 5105 hast du gehabt.
Genau, hatte ich gehabt. Und dann hatte ich eine ganz dunkle Zwischenphase mit so einem Pod.
Was?
Ich habe mir mal so ein, allerdings nicht die Bohne, ne? Also keine Sorge, ich habe nicht, mein Peewee für die Bohne verkauft.
Und die Bohne auch. Ey, sorry, die Leute, die das ist auch ein bisschen Nerd, da muss man einfach wissen, also ein 6505 ist eigentlich der Referenz-Amp im Metal-Bereich,
was
Röhre angeht. Ehemals Peewee 5150 von Eddie Signature. Peewee, nachdem Eddie da nicht mehr Endorser bei Peewee war, einfach gesagt, wir nehmen das Ding und nennen das jetzt 6505 und ist, also mit dem macht man im Metal-Bereich nichts falsch, fertig.
Ja, so. Richtig, kannst du blind kaufen.
120 Watt, einfach voll in die Fresse.
Ja. Ja.
So, und dann gibt es von als nächstes noch den Port.
Ja, dann habe ich halt irgendwie ein bisschen zu viel im Internet gesurft und dachte mir, ich will jetzt was Digitales.
Jo.
Camper XFX kann ich mir beides nicht leisten.
Ja.
Und dann habe ich mir diesen Pod HD Pro, weiß ich nicht was, gekauft. Der war auch für Pod wirklich gut, aber im Vergleich natürlich...
Was für eine Form hat er denn nochmal gehabt?
Rack Mount.
Ah, alles klar, okay. Jetzt bin ich...
Der ist okay,
ja.
Aber ist halt auch so, ne, Line 6 ist ja irgendwie immer wahnsinnig viele Features, aber nichts davon wirklich fertig. Fand ich. Also es ist auch von der Bedienung ganz cool. Diese Helix-Sachen habe ich gehört, sollen richtig geil sein.
Genau,
und da will ich auch gar nichts Schlechtes drüber verlieren.
Yeah.
Aber alles, was die davor gemacht haben, alles, was irgendwie mit Pod heißt oder so, ist halt eigentlich toll, ne, wie gesagt, tolle Features, gute Bedienbarkeit, klingt aber scheiße.
Line 6 hat immer so ein bisschen diesen, wir haben halt immer im Shop früher so die Plastik-Serie genannt, war immer so ein bisschen, ne? Das hört sich eigentlich ein bisschen so an, wenn du einen Camper anschließt und nimmst den Preset und nimmst nicht die Amp-Simulation raus. So, wenn du die drin lässt, dann hört sich das immer so an. Dann hört sich immer so ein bisschen nicht richtig organisch an, aber trotzdem auch nicht kacke. So, also, aber finde ich aber nicht so, dass man sagt, na, also wenn du mit Camper und X-Effects vergleichst, kommt das natürlich nicht daran, aber die Helix-Sachen, weil die das ist so, das kommt nah am Camper auf jeden Fall, also ist fast die gleiche Liga.
Ich habe die bei Marathon, Mann, die spielen die Line 6 Sachen, die neuen, da habe ich die gehört und das war richtig fett.
Ja, weil die kosten auch, also ich weiß nicht, ob die ganz viel Camper kosten, aber nicht wesentlich weniger.
Ja, ähnliche Range.
Genau, so und das war auch mal so ein Ding, da musst du auch wirklich dich mal richtig mit auseinandersetzen, dass du einmal verstanden hast, wie das funktioniert, aber die Sounds sind Wahnsinn und du hast einfach eigentlich eine komplette Kiste mit Effekten ready to go, so, ne?
Ja.
Okay, aber gut, ich hätte wahrscheinlich mein 6505 auch nicht dafür verkauft. Aber
nein, ich heute auch nicht. Ich habe mir direkt einen Camper geholt.
Ja, egal. So, aber warst du nicht ganz so happy damit?
Nee, ich habe das irgendwie dann so 2 Jahre oder so gemacht.
Jo.
Aber eigentlich war da schon immer klar, irgendwann, wenn ich mir das leisten kann, hole ich mir einen Camper. Und ich glaube, dieser Pod damals, der hat irgendwie nochmal 1000 Euro weniger als ein Camper gekostet.
Jo.
War also im dreistelligen Bereich noch. Und dann macht man das nochmal eher, wenn man denkt, ja, ich brauche jetzt aber unbedingt digital. Wie gesagt, war nicht die beste Entscheidung im Vergleich zum Peewee. Aber auf jeden Fall, also ich habe jetzt vor, so in den letzten 2 Jahren habe ich nochmal einen guten Vergleich zwischen einem Röhren-Setup mit 4x12er gehabt und Camper-Sachen. Also durch die Pariah-Tour, die ich mitgespielt habe, habe ich einmal eine komplette Tour mit komplettem Röhren-Setup gespielt. Richtig geil, drückt wie Sau auf der Bühne, vor allem, das waren ja auch alles relativ kleine Clubs mit kleinen Bühnen, wo es halt dann richtig drückt.
Jo.
Das hat auch Bock gemacht. Aber du hast ja auch immer so Changeover-Sachen, wenn du jetzt so eine Tour spielst mit immer den gleichen Bands, solltest du dich ja auch nicht mit denen verscherzen und dann musst du halt schon schnell runter von der Bühne, wenn du fertig bist. Und natürlich vorher auch die ganze Schlepperei. Und ich glaube, ich finde, es gibt irgendwie nicht besser oder schlechter jetzt im Vergleich, so richtig Peewee mit einer fetten Box oder eben Camper, ob jetzt mit oder ohne Camp, ist scheißegal. Aber ich fand das schon nervig.
Meine Theorie dazu ist, wir haben aber bei einer Band diskutiert, weil da muss man schon sagen, da ist natürlich auch immer eine Geldfrage so, ne?
Ja.
Also Camper ist natürlich jetzt mal ein anderes Thema, da kann man auch viel tiefer noch dran eintauchen und so, aber das geil ist, und eigentlich müsste man an jeder Band auf unserem Level raten, weil du hast das genau so gesagt. Mal ganz ehrlich, wenn man langlebig eine Band betreiben möchte und irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo man alle, wenn man davon nicht leben kann, man muss sich so ein bisschen entscheiden. So, also, ne, jetzt du noch natürlich nicht mehr Mitte 20, vielleicht muss man sich auch nie entscheiden, aber man ist irgendwann in den Jobs drin, Family kommt dazu, kann man noch touren, geht das noch irgendwie so richtig, und dann muss man gucken, wie kriegt man das unter einem Hut oder nicht. Und dann kommt noch hinzu, dass man sich irgendwann fragt, naja, die Shows sind manchmal gut besucht, manchmal nicht so gut besucht, und du hast einfach eine riesige Schlepperei noch dazu. Du musst alles mitnehmen. So, du musst vielleicht mit 2-3 Autos irgendwo hinfahren, und dann war der Abend vielleicht nicht ganz so geil, wenn man das dann zu häufig macht, muss dann wieder alles in den Proberaum laden, alles abbauen, bla 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 bla. Und dann denkt man sich irgendwann, das ist auch noch ein Aspekt, dass man sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Schlepperei. Also so, und ist wie so ein Werbespot für Camper, den müsste man jetzt nur noch ein bisschen noch geiler ausfüllen. Ja. Aber dann hast du dann vielleicht Camper oder meinetwegen Fractal Audio, scheiß drauf, dann nehmen wir jetzt auch mal Camper.
Ja.
Du lässt alles im Proberaum, hast dann da vielleicht noch dein Proberaum-Setup, und für die Shows hast du einfach alles ready to go im Rack-Format oder sowas, hast eine Kiste und fertig. So. Du hoffst dann, dass die Venue weiß dann, ey, was war, die hat eine vernünftige PA da stehen, wir brauchen keine Caps, weil wir jagen den Camper direkt durch die PA.
Genau.
Ist natürlich alles auch ein anderer Sound, darf man auch nicht vergessen, weil der Druck hinten von einer 412 oder sowas, den hast du jetzt nicht, aber scheiß dann drauf. So. Es gibt genug Bassisten oder Bassistinnen, die einfach sagen, ey, hinten eine Ampeg-Box oder sowas brauchen wir nicht, wir gehen einfach direkt in die PA mit einem Sense oder was weiß ich.
Ja, genau.
So. Und es drückt ja einfach trotzdem, scheiß auf
den. Das sind oft die fettesten Bass-Sounds, die du gesehen hast.
So, genau, du hast den wenigsten Aufwand einfach so, ne?
So ein Ding.
Genau, und dann hast du in hier oder sowas, und dann ist das eh alles egal. So,
ja.
Ne? Und ich glaube so, der Aufwand ist sehr gering, dann hast du im schlimmsten Fall die Drums, die du mitschleppen musst, und der Rest fällt einfach weg. So,
ja, genau.
Natürlich kostet dann alles so um die 2.000, aber ich würde es wahrscheinlich jeder Truppe raten, wenn man einfach so irgendwann keinen Bock mehr hat, viel zu schleppen, und dann einfach so, wenn du nicht die Leute hast, die dafür dich schleppen. So.
Ja, klar. Und beim Camper geht nicht viel kaputt. Ja. Also klar, wenn du da jetzt nicht irgendwie ein Bier reinschüttest aktiv, dann hält der halt.
Ja.
Und das ist irgendwie bei so einem Amp, einem richtigen, und nochmal einem Cap irgendwie immer nochmal einmal die Schlepperei, und du hast halt immer die Gefahr, dass du da irgendwas mit machst.
Ja,
oder dass irgendwer anders was damit macht.
Ja.
Oder ne, einfach Wartungskosten.
Ich meine, klar, jetzt ein Camper ist natürlich auch, wenn der nicht mal abraucht, so, dann musst du das Ding, also wenn der da jetzt nicht mit der Software vertraut ist oder Elektrotechnik, ist das Ding erstmal Fratze. Gab auch mal einen Kunden geschossen da an, der hat immer zur Reparatur gegeben, weil der irgendwie die, warum auch immer, die Gehäuseschrauben getauscht hat. Aber hat er welche genommen, die irgendwie 2 cm länger waren,
hat sich
einmal quasi die komplette SND-Platte
unterwegs.
Ja, war da auch richtig teuer. Warum auch immer, scheiß drauf. Klar, ein Röhrenverstärker ist natürlich, ey, ganz ehrlich, bist du autoaffin? Bist du autoaffin?
Auto gar nicht.
Ich auch nicht. Also ich auch nicht so richtig, aber man kann es trotzdem damit vergleichen. Man sagt bei meiner Karre ja immer, ich habe so eine Schrauberkarre oder Schrauberinkarre.
Ja.
Weil da ist nicht viel dran, ich habe kein Steuergerät. Da ist, also das modernste ist gefühlt eigentlich das Radio, was da drin ist. Und sonst ist das alles analog.
Ja.
Und wenn heutzutage was kaputt geht bei einer Karre, ist das meistens irgendwas Digitales. So, und man wird wahrscheinlich schon noch schneller, wenn du jetzt mal irgendwie eine Röhre abbrauchst oder sowas, die kriegst du beim, du kriegst schneller, glaube ich, nochmal einen Vollröhrenverstärker zum Laufen, als jetzt den Camper, wenn Billy schnell sein muss.
Ja, das stimmt.
Das muss man schon sagen. Aber ey, am Ende des Tages, ganz ehrlich, die machen einfach richtig geiles Zeug. Und wer spielt heutzutage keinen Camper? Jeder spielt Camper. Jeder.
Ja, hat man schon den Eindruck. So. Das stimmt.
Es ist deswegen, ey, alles richtig gemacht.
Ja, also ein Thema, was ich gerade schon mal angerissen habe, ist halt irgendwie, dass der Druck auf der Bühne mit einem richtigen, echten Setup nochmal ein anderer ist, ja. Ist ein großer Pluspunkt und hatte ich irgendwie auch dadurch, dass wir nur in ihr und auch gar nicht immer Monitor Wedges auf der Bühne haben, da fehlt mir richtig was.
Ja.
Das wollte ich auch immer mal beheben, bis ich dann halt irgendwie die Schlepperei hatte und gedacht habe, wenn ich jetzt auf Tour fahre und dann da irgendwie dafür jetzt dann immer meinen Sidefilter hinstellen muss oder doch noch ein richtiges eigenes Cap oder so, ja. Dann habe ich die gleiche Scheiße wieder, die ich eigentlich vermeiden wollte.
Ja.
Und dann macht man halt vielleicht mal einen Kompromiss und hört das nur über Kopfhörer und hat halt eben nicht so richtig den Druck.
Ja, aber...
Ist Geschmackssache.
Genau, es ist Geschmackssache und am Ende glaube ich halt, wie gesagt, schon, dass das die Langlebigkeit einer Band, also so ein bisschen das hinauszögert. So, weil man hat, glaube ich, man hat mehr Bock, glaube ich schon.
Und keine Rückenprobleme.
Und keine Rückenprobleme, so, ne? Wenn man ein schlankes Instrument dann noch um die Schulter hängen hat und nicht gerade eine Paula aus den 80ern oder so,
dann geht das.
Nee, aber... Es gibt schon heutzutage, wenn man das, klar, muss da so ein bisschen drauf hinsparen, aber auf der anderen Seite ein Vollröhrenverstärker kostet auch, also je nachdem, was du nimmst, so kostet auch richtig langes. Und nein, ich will nicht sagen, dass die Zukunft digital, doch, die Zukunft ist digital, also nicht unbedingt gleich im Gitarrenbereich, da nicht. Aber da gibt es schon spannende Sachen, muss man schon sagen.
Ja, also schon, und es wird auch noch mehr passieren. Ne? Also es kommt immer Neues nach. XFX gibt, glaube ich, mittlerweile den dritten.
Okay.
Und dann gibt es noch diese Schweden Ural DSP. Da weiß ich vom Ralle, dass der sich deren erste physische Variante vorbestellt hat vor einem Jahr. Ist immer noch nicht da. Aber die haben jetzt auch noch mal so ein Ding, das heißt Quad Cortex rausgebracht. Ja. Da kannst du auch mit mehreren drüber spielen und so.
Wow.
Und also ich kenne nur diese Plugins von Ural DSP für einen Rechner. Die sind erste Sahne. Die sind, ich weiß nicht, ob du die kennst. Diese ganzen Vorteile und so was. Richtig geil. Und wenn die das annähernd auch nur irgendwie in die Dose da reinkriegen und noch mehr davon liefern, dann ist das, glaube ich, auch nochmal ein ordentlicher Player neben Camper, XFX.
Genau, gibt es ja noch hier Positive Grid, gibt es ja auch noch. So,
stimmt, ne? Bias, ne?
Mhm.
Ja.
So, der David von Aggressive hat da zum Beispiel bei sich, ist damit auch sehr zufrieden.
Mhm.
Und, ach ja, es gibt ja, man muss ja so ein bisschen gucken, klar, ich glaube, der Ralle wartet deswegen so lange darauf, weil die müssen genug zusammenbekommen, dass die Produktionskosten sich auch
nur irgendwie so.
Ne, weil du wirst wahrscheinlich nicht so in Vorkasse gehen können, dass du sagst, ey, wir produzieren jetzt, legen uns die auf Halde, sondern das muss sich dann auch, so ein Run muss sich dann da lohnen.
Das ist ein Startup, ne?
Wahrscheinlich so, ne? Und hast ja bei vielen, dass man dann erstmal dann zusammenkratzen muss. Und ja, ey, es gibt richtig geiles Zeug, wird es auch immer geben. Ich glaube, am Ende die Gitarre wird natürlich immer so analog bleiben, wie es nur geht.
Kennst du diese Line 6? Heißt das Variax?
Ja, weißt du, woher die kommt?
Nee.
Ist die von James Tyler.
Ah, okay.
Also ich hatte ja mal in einer meiner Folgen erzählt, also James Tyler, woher der Typ kommt, ist ja so Gitarrenbau-Legende aus den Staaten. Und der hat einfach Moneymaking gemacht und hat einfach gesagt, ey, weißt du was, hier, ich baue euch den Prototyp und verkauft das. Deswegen heißt das Tyler Variax.
Ah,
ja,
da okay. Ist,
ja, genau.
Ja, ich habe die Nummer irgendwie ein paar Mal im Laden gesehen. Ich meine, ich habe auch schon mal einen in der Hand gehabt davon. Aber ich habe keine Ahnung, wie die sind, aber... Line 6.
Ach, das ist so ein bisschen, keine Ahnung, ey, soll so die eierlegende Wollmilchsau sein. Ich weiß nicht, ob das die von Tyler oder von Line 6 auch war, oder ob da Peavy hatte auch mal so eine draußen, die konnte das dann wirklich, du hast die angeschlossen und die hat einen Detune-Effekt gehabt, auch alles digital. Ja. So. Und dann hast du die gespielt und auf einmal war alles ein ganz Ton runtergepitcht. Und da hast du dich echt vernünftig angehört. So, das war
krass.
Ziemlich prall. So, ne? Und dann ist natürlich, glaube ich, so, wenn du das brauchst, findest du das geil. Genauso wie es gibt von Roland, gibt es das GK7. Das ist ein MIDI-Pickup, den man sich einbauen kann.
Der das quasi in MIDI übersetzt.
Genau.
Ja, ne?
habe ich auch schon tausendmal verbaut.
Ja.
Der wird dann quasi eigentlich zwischen Steg-Pickup und Brücke verbaut. Hat 6 Pole Pieces, die du so nah an den Seiten dran schraubst, und dann brauchst du aber noch dementsprechend, wenn der jagst direkt durch den Rechner, musst dir dann so einen Aufbau auf die Gitarre machen, wenn du dann nur dieses Einbaukit hast,
ja.
Und gehst dann da mit einem MIDI-Kabel dann auch rein und kannst damit auch einmal alles spielen, was du möchtest. So, ne?
Ja.
Und wenn du da Bock drauf hast und dann verschiedene Sounds machen möchtest, dann ist das so, ja, wie Keyboard. So. So, und das finden natürlich auch Leute cool, aber ich glaube am Ende so, natürlich gibt es so ein paar Sachen, die werden geresearched bei einer Gitarre. Ich habe irgendwann auf Instagram vor ein paar Monaten eine Pfanne gesehen, irgendwie eine französische Company, und die hat so ein Pickup-Switching-System gebaut. Das ist so ein richtig prall, ist in der Mitte des Bodies, ist so weit eingelassen wie so eine Trommel. Und da kannst du immer die Pickups einfach, glaube ich, mit so einem, du kannst die einfach nur reinmachen, anzapfen und fertig.
Zum Durchwechseln.
Genau. Und da kannst du dann bis zu 4 Pickups, ist so ein bisschen, also ja, so ein bisschen wie, du hast, weiß ich nicht, einen fetten BMW und hinten im Kofferraum ist ein 7-fach CD-Wechsel.
Ja.
Damit du all deine CDs quasi beim Start hast. Und genau so ist das. Und damit du dann nicht mehr nöten musst. Aber setz dich da durch,
niemals. Ja, da gibt es wahrscheinlich dann irgend so einen Markt für, so eine Nische.
Genau. Aber eine Regel ist das so, eigentlich will das keiner. Also keiner von den großen Companies will sagen, ja, wir machen jetzt hier in unserer Pfanne ein Switching-System für Pickups rein. Ja. Never. Wird nicht passieren. Ey, Tom, wir haben jetzt hier 2 Stunden 15 Minuten schon gequatscht.
Hui.
Ja, ja. So. Hast du noch was für die Welt da draußen?
Habe ich noch was?
Deine letzten Worte.
Meine letzten Worte.
Boah, war gleich hier so über die richtig spannende Themen unterhalten.
Boah, hat mir auf jeden Fall Bock gemacht, hier zu sein.
Gerne. Fand ich auch vielleicht schön, dass du da warst.
Ja. Das ist es eigentlich.
Ey,
ich hab gar nichts zu meckern.
Wenn wir, wenn ich die zweite Staffel mache, kommt jeder Gast, der ja schon am Start war, du dann auch. Und dann unterhalten wir uns über Schalke und
ey, gerne.
Die zweite Liga.
Ja. Hoffentlich.
Ja.
Lass dir nicht zu lange Zeit, sonst wer weiß, worüber wir uns
dann unterhalten. Stimmt, ja. Genau, sonst gibt es vielleicht dann hier Derby RWE gegen, gegen Schalke.
Spannend wird's, ey.
Ja, auf der anderen Seite, obwohl, ne, es kann ja auch ein Derby geben, wenn RWE, die stehen ja jetzt gerade auf dem ersten Platz sogar.
Ja, die könnten packen und dann trennt uns nur noch eine Liga.
Boah. Wollen wir das? Nein,
so. Ja, Hauptsache, wir kriegen die nicht im Pokal. Aber da sind wir ja nicht mehr.
Ja, das ist ja, da war doch was. So. Die Blauen haben sich ja schon verabschiedet. Ja. Weil die sich, nein, das habe ich vernünftig gemacht, weil die sich auf die Liga konzentrieren wollen.
Richtig.
Ja.
Die Doppelbelastung war einfach, einfach zu viel.
Genau. So, bevor man sich dann mit wenigstens einem Titel noch, der auch sehr realistisch schon gewesen wäre, weil sich die Bayern ja schon früh verabschiedet haben.
Ja.
So, da sagt man.
Nee. Zweite Liga und Euroleague.
Ja, so, ey. Naja, es stimmt, jo, wäre klar, du hast
recht. Ja.
Das wäre was gewesen.
Für die Geschichtsbücher.
Definitiv. Ey, das nehmen wir so mit.
Genau.
Vielen Dank, dass du da warst, fand ich mega.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne, Tom. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und den ganzen Hörerinnen da draußen einen fantastischen Tag. Wir hören uns in 2 Wochen? Ich weiß es nicht.
Vielleicht. Wie immer.
Wie immer, genau. Irgendwann hören wir uns wieder. Habt noch einen schönen Tag und bis dahin. Ciao.
Ciao.
Dieser Guitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.